geklaut und Scheiße gebaut. Deine Liebsten betrunken oder einfach gelungen. Den Nachbarn vor Wut in die Suppe gespuckt. Ach, was ist schon dabei, kein Engel zu sein? Beichtstuhl, Beichtstuhl, herzlich willkommen im Beichtstuhl. Im Beichtstuhl, die feine Podcast-Kost mit Süd und Ost.
Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht, vor allem gute Nacht, ihr Lieben. Es ist 0 Uhr am 4. Juni. Wir haben jetzt schon Juni.
Juni.
Manche
die Profis sagen Juni.
Ich habe die ganze Zeit auf diese Folge gewartet und es ist gar nicht Mitternacht, es ist gar nicht 0 Uhr. Das stimmt, bis wir das Ding jetzt hochgeladen haben, weil wir nehmen es jetzt live um 0 Uhr auf, das war uns heute wichtig, werdet ihr es erst ein bisschen später hören. Wir kommen, also erstmal hallo. Ich sitze hier zusammen natürlich mit meinem Bandkollegen, sagt man, glaube ich. Es gibt so Bands, die sagen immer
mehr
Kollegen
untereinander. Nicht.
Mehr ist es einfach. Mehr ist es nicht, mehr wird es auch nie werden, mehr soll es auch nie werden. Das ist wichtig für eine musikalische, fruchtbare Beziehung. Und wir sitzen hier zusammen in Hamburg. Wir sind alle wahnsinnig gut, schön erholt, aus dem Urlaub zurückgekehrt. Und dann ging es aber gleich weiter nach Hamburg, eigentlich zum Songwriting. Aber eigentlich war das mir heute so ein Chill-Out. Also bei mir war es vorher so ein bisschen eine Herausforderung, dieser Tag. Aber dann war es so ein Chill-Out-Day in Hamburg mit einem wahnsinnig geilen Apache-Konzert.
Mit einem wahnsinnigen Finale, ja. Auch ein herzliches Hallo von mir. Es ist Dienstag, es ist der schönste Tag der Woche. Wir sind wieder zurück. Ich bin so erholt, dass meine Hoden gerade so ein bisschen über den Teppich streifen, weil die so tief hängen.
Ja,
ich sitze in gekannt. 2 Meter Höhe und trotzdem berühren meine Eier gerade den flauschigen Teppich unter mir. Es ist unglaublich. Du wirst in Zukunft nur noch um diese Zeit aufnehmen, denn du bist im Jetlag. Du bist gar nicht müde. Du wirst morgen, werden wir den nächsten Hit produzieren. Wirst du schlafen?
Den werde ich nicht mitbekommen. Ja. Ich freue mich dann drauf, wenn er auf die CD, wenn er es auf die CD schafft, aber es wird ja ein Hit, dann soll er es schaffen, dann werde ich es ihn das erste Mal hören, weil ich ihn einfach komplett verschlafen habe.
So heiß war der Podcast übrigens noch nie, so aktuell war er noch nie. Wir haben es extra gemacht, um einfach die ganzen 2 Wochen Pause, die wir hatten, in der unfassbar viel passiert ist bei uns. Nicht auf der ganzen Welt, vor allem aber bei uns. Wir sind
aber
die ganze
auch auf
Welt.
Der Welt. Auch auf der Welt.
Ja, wir sind auch die ganze Welt, deswegen dreht sich alles um uns. Und deswegen wollten wir das einfach auskosten. Wir haben gewartet bis 0 Uhr hier, bis es losgeht. Wir kommen frisch erholt von einem, ich würde sagen, sehr überraschenden Finale dieses heutigen Tages.
Unglaublich.
Du hast dein Glück heute erst im Laufe des Tages erfahren. Du konntest es gar nicht glauben, dass es wirklich wahr ist, dass wir wirklich zu Apache gehen.
Ganz genau.
Wir haben die Einladung gekriegt, zu Apache zu gehen. Die erste Beichte des Podcasts, ihr wisst, ihr hört den Beichtstuhl. Wir beichten Sachen. Wir waren heute wie so dekadente Rockstars in eine Lounge. Viele werden sich fragen, was ist eine Lounge?
Viele Leute werden es nie in ihrem ganzen Leben erreichen.
Ja.
Also ich, ehrlicherweise war ich, glaube ich, das erste Mal in meinem ganzen Leben in so einer Lounge. Zumindest als Gast. Vielleicht war ich beruflich schon mal so, um irgendwie, keine Ahnung, dieses Altglas wegzubringen. Aber ich war noch nie als Gast.
Nein, ich glaube, beruflich warst du schon öfter da, nie als Gast. So.
Ja, genau.
Ja,
Also so Altglas habe ich schon oft weggebracht oder irgendwie nachgeschenkt.
Wir hatten eine sehr, also man muss sich das so vorstellen, man kommt in diese Buckleys, glaube ich, mittlerweile nur noch, rein und da gibt es oben zwischen dem Oberrang und dem unteren Rang gibt es so eine Reihe außenrum von Lounges und da wurden wir heute eingeladen von unserer Plattenfirma. Wir haben es dankend angenommen, weil wir uns einfach schmieren lassen von jedem, der uns ein bisschen was in den Hals und in den Rachen schiebt. Und es ist so eine relativ überschaubar kleine Lounge mit Außenbereichen, wie so ein Balkon, der nach außen nochmal geht mit 8 Sitzplätzen.
Den ich erst ein bisschen später entdeckt habe. Da habe ich mich dann richtig gefreut. Wow, da kann man auch rausgehen.
Ja, da steht auf dem Tisch, ist schon das komplette Catering vorbereitet. Sehr leckere Sachen, vegane Geschichten dabei gewesen. Aber auch was Fleischiges.
Vorspeisen, Nachspeisen,
alles da. Eine unfassbar nette Bedienung, die mich übrigens gefragt hat, nachdem das alles vorbei war, sag mal, was macht ihr eigentlich hier? Wer seid ihr eigentlich? Wie kommt ihr denn überhaupt daher?
Aber die war ja wahnsinnig zurückhaltend und schüchtern. Und das hat sie sich dann getraut zu fragen.
Nachdem sie mir 5 Gläser Wein eingeschenkt hat, beim 5. Glas hat sie dann gesagt, jetzt ist sie besoffen genug, jetzt stellen ihm die Frage.
Aber es ist total interessant, weil ich meine, eigentlich muss ich doch davon ausgehen, dass wir irgendwelche, keine Ahnung, erfolgreichen Banker, Firmeninhaber und so weiter sind. Also
Sugar Daddies sind.
Aus dieser Lounge, wenn ich irgendwie vorne dann auf die Terrasse, wenn ich das jetzt mal gegangen bin, und ich nach
das rechts
und
links. Das habe ich mir bei jedem gefragt, den ich da gesehen habe.
Was
die eigentlich arbeiten. Wie kommt die eigentlich daher?
Zwei Balkone weiter waren Amazon Music und dann waren auch
gestern so noch auf Sylt, heute schon in Lounge in Hamburg.
Gestern noch rechtsradikale Parolen gesungen, heute aber irgendwie offen für Apache. Ja. So sind sie, unsere Nazis. zwei Balkone weiter war Amazon Music und das hat man so gesehen, da waren
wirklich, drei da war Amazon, Amazon war da gesessen. Woher weißt du das? Haben die so ein Schild auf der Stirn gehabt?
Oder außerstand das, ganz groß, ja. Die hatten, glaube ich, zwei oder drei nebeneinander. Okay. Wahrscheinlich auch in der Mitte mit Durchgang und so. Okay. Richtig fettes Ding. Okay. Also da weiß man schon, wo das Geld so landet, was die so verdienen. Und da waren drei sehr dicke schwarze Frauen.
Was ist
die,
mit mir?
Die irgendwie, das müssen Künstler gewesen sein. Also das
Künstlerinnen, bitte.
Künstlerinnen. Also das war auf jeden Fall so der Künstlerbereich. Und die neben uns direkt, dieser Balkon, ich habe ja viel Zeit gehabt, bis dann Apache angefangen hat. Ich glaube, das war irgendwie so McFit. Die Lounge von McFit.
Waren das die gleichen drei dicken Frauen?
Nee, das waren Leute, so aufgepumpte Typen und so magersüchtige Frauen. Und das war irgendwie ein erfolgreicher Bodybuilding-Kettenunternehmer, würde ich sagen.
Okay.
Und nach rechts da hatte ich keine Antwort, was das für eine Gruppe war.
Ja, das waren glaube ich einfach also Kinder. Es waren einfach Kinder.
Einfach Kinder, also vor allem genau, Töchter und Söhne.
Ja, genau.
In diesem Zusammenhang.
Sohn vom Sohn vom Sohn vom Sohn. Und wir waren ja heute, also ich muss sagen, ich bin mit null Erwartungen gegangen. Also es kam die Einladung und gesagt, ja komm, wenn wir so in Hamburg sind.
Kostenloses Essen.
Das darum ging es uns am Ende. Und Saufen.
Und Saufen.
Was Nord, muss man hier auch für ihn beichten, was Nord unfassbar ausgeschöpft hat. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber Leute, ihr müsst euch das so vorstellen, wir gingen da rein. Irgendwann, also wir trinken dann irgendwie ein Bier, vielleicht ein Glas Wein, dann gehen die Lichter aus, dann spielt der Batscher zwei Stunden und dann gehen die Lichter wieder an und unser Sänger kann nicht mehr sprechen.
Ich hatte am Schluss noch eine Unterhaltung noch mit anderen Personen mit ihm zusammen. Da hat er schon sehr viel gelacht. Da habe ich mir schon gedacht, alles klar.
Das Erfolgslachen wird dann immer lauter.
Ja, das ist dann, aber auch irgendwie so, das sind ja auch gar keine bemerkenswerten Geschichten mehr so.
Nein.
Ja, ich war mit zwei Kindern auf dem Spielplatz.
Und ich habe wirklich ein richtig gemeines Video gedreht von ihm im Taxi, als er jetzt eingeschlafen ist. Der Weg war ja ungefähr 3,5 Minuten lang und da hat er es geschafft, richtig einzupennen und zwischenzeitlich immer wieder so zu husten, dass man sich gedacht hat, okay, fahren wir jetzt wirklich ins Hotel oder direkt in die Notaufnahme? Aber wir haben uns dann trotzdem fürs Hotel entschieden. Er schläft mittlerweile übrigens.
Aber kotzen muss er nie, ne?
Nee, kotzen muss er sehr selten.
Du
sehr
auch selten, ne? Ihr seid nicht so die Kotze.
Ja, gestern. Ich muss zugeben, gestern Abend Wasser wollen. Ich bin gestern Nacht aufgewacht. Hast du gekotzt? Nächste Beichte. Merkst du, wie es hier läuft, wie es hier sprudelt, was hier passiert ist zwei Wochen? Es war ganz wichtig, dass wir diesen Urlaub gemacht haben. Was, ja. Gestern war es super, dass ich nachts aufgewacht bin, so eine Stunde nachdem ich eingeschlafen bin und mir die Scheiße bis da oben gestanden ist, wirklich, bis da oben und ich aufs Klo gegangen bin, erstmal richtig schön Stinker gemacht habe, nachts um zwei.
Und dann geht aber die Scheiße da oben nicht weg, ne?
Na, die geht nicht weg und das oben, dann habe ich mir nochmal Sodbrenntabletten bringen lassen, weil ich einfach nicht mehr fähig war, nach unten zu gehen und gestern war Sonntag, ganz normaler Sonntag, es wird ein ganz normaler Sonntag. Gut, kommen wir zurück zum Batsche, weil wir haben viel zu erzählen, wir haben viel auf dem Zettel. Wir müssen viel aufarbeiten.
Aber hast du gekotzt oder nicht?
Ich habe nicht gekotzt. Aber ich habe heute WhatsApp-Nachrichten gekriegt mit wirklich sehr Besorgnis, also sehr sorgenvolle WhatsApp-Nachrichten, dass ich doch ein bisschen auf mich aufpassen soll.
Okay, das sind die einen WhatsApp-Nachrichten nach Suffs, die anderen, die auf die man sich nicht so freut, sind ja die dann, was du da alles gesagt hast, mach das nicht nochmal, oder?
Nee, das war nicht, ich hatte alles
im Griff. Eher besorgniserregend, okay, alles klar.
Genau, auf jeden Fall bin ich sehr, also wirklich ohne große Erwartung. Ich kenne Apache nicht so wirklich, ich kenne eigentlich zwei, drei Songs und mag es eigentlich. Bis jetzt habe ich es einfach auch nicht gemocht. Mich holt es null ab. Also mich holt es wirklich, ich feiere natürlich schon den Hit mit Udo Lindenberg, Komet und ging da wirklich sehr erwartungslos hin. Und ich muss sagen, wir haben uns jetzt sehr lange drüber ausgetauscht, aber ich war mega begeistert.
Perfekte Show, wirklich? Perfekte Show.
Somit das Beste, was ich ja lange Zeit gesehen habe von der
Absolut.
Show.
Absolut. Man kann natürlich fragen, lag es an unserem Sitzplatz mit keinem Stress, kein Gedränge?
Nein. Ich kann dir das. Ich war in der gleichen Halle ein paar Lounge weiter bei Metallica und das fand ich eher schlecht. Da habe ich mich eher gefragt, ist es deswegen so schlecht, also ist Metallica so scheiße, weil ich in dieser Lounge sitze.
Ja, okay. Ja, krass. Ich kann auch sagen, ich kenne natürlich den Komet, sonst ist mir nichts richtig bewusst.
Ja, Apache bleibt gleich, kennt jeder. Apache bleibt gleich, das kennst du schon.
Irgendwie, aber eigentlich nicht so richtig. Und als der Komet aber rauskam oder ich den entdeckt habe, wahrscheinlich so ein halbes Jahr später, dann fand ich das schon so geil, dass ich irgendwie mal auf seinen Kanal gegangen bin und mir gedacht habe, da muss ja noch mehr da sein, was mir irgendwie gefällt, aber es ist irgendwie nichts hängen geblieben.
Nichts hängen geblieben.
Und das war jetzt, obwohl ich keinen Song gekannt habe, irgendwie so eine perfekte Show. Es war so geil, dass ich teilweise Angst habe, oh bitte, jetzt noch nicht zu Ende sein. Ich brauche jetzt noch ein paar Songs.
Es war mit Liebe zum Detail gemacht. Irgendwer hat sich davor hingesetzt und hat sich richtig was Gutes einfallen lassen. Hat es
so ein richtiges Drehbuch.
Eigentlich. Ja, hat sich ein richtiges Drehbuch überlegt und 2 Stunden diese Show durchchoreografiert. Das war wirklich, und ich habe jetzt auch Bones und Raf Camora gesehen. Ich habe auch Alligator, den wir natürlich über alles lieben, der auf eine andere Art und Weise glänzt. Aber von der Produktion, wie die Pyros eingesetzt waren, war teilweise besser als bei Rammstein.
Ja.
Wirklich?
Und Pyros.
Es war ein Lichtmensch da am Start, der war großartig, wie sie die Story erzählt haben, was es für ein Entertainment war, wie das gesetzt war. Du hast das Gefühl gehabt, es ist alles wie ein Theaterstück vorbereitet und trotzdem hat es aber eine Leichtigkeit dazwischen gehabt und du gemerkt hast, okay, und was aber trotzdem bei all der Show noch dazu kam, dass es unglaublich gut musikalisch war. Er kann wirklich singen, der Typ. Er ist voll musikalisch.
Kann gut singen. Und was ich, also ich habe schon viele Konzerte, auch Rockkonzerte eben schon mit so großen LED-Wänden gesehen und dann ist irgendwie so die Musik, wie zum Beispiel In Flames, dann ist die Musik so ein bisschen verloren gegangen.
Ja, ja.
Oder die Musiker auch. Und das finde ich total schlimm und total beschissen. Also dann ist das Ganze nicht mehr förderlich. Und das ist aber auch nicht passiert. Es war so abgestimmt und trotzdem hast du diese Person Apache voll mitbekommen irgendwie.
Ja.
Und
die hier und da echt unbeholfen auf der Bühne aussah, finde ich.
Ganz am Anfang habe ich es mir gedacht, aber irgendwann gewöhnt man sich dran und diese Künstlerfigur oder wie er halt irgendwie so ist und das macht ihn dann aber auch irgendwie so wieder sympathisch. Ich glaube, ihn jetzt auch wahnsinnig gut zu kennen. Ich könnte jetzt irgendwie wirklich mit ihm in Urlaub fahren und so. Ich glaube, ich werde morgen mit ihm telefonieren oder er wird mich morgen anrufen, so hat sich's am Ende angefühlt. Trotz Pyros, trotz irgendwie fetten, wirklich geilem Licht, also wie das teilweise so übers Publikum gefahren ist und so. Und eben auch diese LED-Wänden oder diese, wie die LEDs so verbaut waren. Das war wirklich... Es war wirklich sauber.
Wirklich gut, ja. Und ich muss zum Schluss noch sagen, dass was mich dann, während ich mir das so angeguckt habe, was mir so aufgefallen ist, es sowohl vom Stylen wie auch von den Texten her, passt er null in dieses Hip-Hop-Rapper-Klischee. Sieht sich ganz anders an.
Gangster-Rapper-Ding da.
Ja, sieht sich ganz anders an. Die Texte haben viel mehr Tiefe. Ja. Ich würde sie jetzt überhaupt nicht alles abfeiern. Natürlich ist jetzt diese Eindrücke halt einfach so krass gerade da, weil wir das gerade eben einfach erlebt haben. Aber es waren gute Texte, es waren viele Gitarrenparts dann, diese Gitarristin mit dabei war, das hat er echt gedrückt. Schön, also wenn ihr die Möglichkeit habt, euch das anzuschauen, ohne dass ihr viel Geld zahlen müsst, tut es.
In so einer Lounge. Nee, auch wenn ihr ein bisschen Geld zahlen müsst. Also ich muss sagen, das ist Entertainment für die ganze Familie. und das wollte ich noch sagen, dass es war jetzt auch, ich hätte irgendwie mehr so Teenie-Publikum erwartet. Aber es war
sehr durchmischt, gell?
Total durchmischt, ja. Auch wirklich. Und das jetzt nicht falsch
ich
verstehen.
Ich weiß zum Beispiel, meine Tochter den überhaupt nicht abfeiert. Ich glaube, dass diese richtigen Teenies das gar nicht so richtig geil
finden. Ja, es waren eher so viele mit 30er irgendwie auch so, also mehr Frauen als Männer, kann man sagen, kann man schwer sagen. Ne?
Mein lieber Süd.
Aber es war geil.
Ja. Es ist viel passiert in den letzten 2 Wochen, während du in Amerika warst und ich auf dem Nil geschippert bin, haben wir eine Single rausgebracht namens Diego Maradona, da reden wir vielleicht später noch ein bisschen drüber, die, sag mal, bei den Hardcore-Fans hier und da gemischt ankommt, aber es ist immer so, das wussten wir. Wir schließen ja manchmal Wetten ab, wenn wir Songs rausbringen, wie das so ankommt. Und dann ist es immer klar, okay, sind Hip-Hop-Anteile drin, alles klar. Und dann wird es ein paar Shit-Nachrichten geben. Die gab es auch wieder. Aber im Allgemeinen, glaube ich, funktioniert der Song echt tierisch. Ich freue mich richtig drauf, den live zu spielen, weil der, glaube ich, echt geil funktionieren wird. Das ist aber erstmal nebensächlich. Wir sprechen in diesem Podcast kaum über Musik, nicht über unsere andere eigene. Deswegen möchte ich dich fragen, wie war's in New York? Wir haben extra uns voll zusammengerissen. Weder ich habe was erzählt heute den ganzen Tag von meiner Ägyptenreise, noch du hast was erzählt oder zumindest sehr, sehr wenig erzählt von Amerika, weil wir gesagt haben, wir heben uns das extra für diesen Podcast auf. Meine erste Frage wird, du weißt, dass sie kommt. Wie ist die Rattensituation in New York?
Ja, und ich habe auch wirklich, im Prinzip war das so ein bisschen so Dreh- und Angelpunkt der ganzen Reise.
Schon. Hast du die Familie scharf gemacht, dass sie zählen sollen?
Absolut, es ging wieder mal nur um dich, selbst im Urlaub verfolgt mich das. Es ist das Thema Ratten. Und vorher will ich aber noch sagen, ich bin natürlich auch total gespannt auf Ägypten, weil am Ende der Reise Da hatten wir auch teilweise ein schlechtes Wetter und da haben wir auch lange schon New York verlassen. Da war ich so ein bisschen neidisch. Da habe ich mir gedacht, jetzt wirst du auch mal geil, so bei 45 Grad im Schatten über den Nil zu schippern. Aber da kommen wir dann später oder vielleicht abwechselnd dazu,
ja,
von unseren Reisen zu berichten. Also genau, also ziemlich genau vor 2 Wochen, ich bin am Sonntag.
Du hast doch Merchandising gemacht am Samstag bei einer Band?
Genau, ich bin dann wirklich. Einfach
ein bisschen Kohle nochmal. Für was kriegt man, wenn man so ein Merchandising bei einer Band macht, so 150, 200 Euro?
Fürs Wochenende, es sind aber 3 Shows.
Fürs Wochenende sind 3 Shows.
Aber
was kriegst du für 200 Euro in New York?
Ich stelle mir mal so ein bisschen so ein Trinkgeld, Becher, ein Tippbecher hin und dann gehen dann auch nochmal so 20 Euro übers Wochenende. In New York kriegst du gar nichts dafür.
Nichts,
auf jeden Fall, weil ich auf diese wirklich krasse Aktion ein bisschen stolz bin, möchte ich sie auch erwähnen. Ich bin dann wirklich in dem kleinsten Kleinwagen der Welt, warum ich den wieder gebucht habe, da habe ich mich dann selbst die ganze Fahrt drüber geärgert.
Du bist so ein scheiß Sparfuchs.
Das war wirklich dumm.
Das gibt's nicht.
Ich kriege eigentlich immer ein Upgrade irgendwie vom Kleinstwagen, weil das kaum jemand hat. Und das war dann wirklich die ganz lange Strecke, die ganze Nacht durch. Und es war wirklich das lachhafteste Auto der Welt. Ich weiß nicht.
Der fährt dann auch langsam. Du ärgerst dich die ganze Zeit beim Fahren.
Ultra laut. Zum Glück hatte ich den AirPods irgendwie mit diesem Noise Reduction. Es hatte, glaube ich, so einen 30-Liter-Tank, der immer nur, keine Ahnung, 150 Kilometer gereicht hat. Also dieses Scheißding hat auch noch so viel verbraucht.
Dass du dir das Leben selber immer so schwer machst. Du bist doch wirklich, wenn ich das so sagen darf, ein erwachsener alter Mann.
Reicher alter Mann.
Was soll das?
Ja, das war dumm. Mache ich auch nie wieder, weil die sind teilweise nur 5,60 Euro, die du mehr zahlst, um dann in die nächste Autokategorie zu kommen. Ich krieg's ja auch so oft. Manchmal gönne ich's mir auch, aber da habe ich irgendwie anscheinend, ja, war ich nicht so bei der Sache. Auf jeden Fall die ganze Nacht durchgefahren. Dann umgestiegen in einem, oder ich habe das Auto einfach künstlich verlängert und habe die 17 Kinder eingepackt.
In
diesen kleinen Wagen und inklusive Gepäck und sind dann direkt zum Münchner Flughafen.
Wirklich, ich habe wirklich alle 17 Leute.
Nee, stimmt nicht ganz. Nee. Okay. Also, ehrliche Antwort ist, ich habe eins dieser 17 Kinder mitgenommen, der Rest, und die Koffer habe ich mitgenommen. Und
der Rest musste man
und der Rest, nee, die Koffer habe ich auch nicht mitgenommen, weil das keinen Sinn ergeben hätte. Eigentlich nur dieses eine Kind und mich. Und sind ultraschnell auch zum Flughafen gekommen, alles gut geklappt. Und da hatten wir eigentlich 3 Stunden Zeit, würde ich sagen. Nicht ganz 3 Stunden. Und es war eine knappe Nummer. Es war eine Schwanzlänge. Dann hätten wir den Flieger nicht gekriegt.
Wirklich?
Ja. Weil das Nadelöhr ist immer am Scheißmünchner Flughafen. Also ich glaube, dass es bei anderen Flughäfen irgendwie besser ist, ist die Security. Und da hängst du dann ewig fest. Das
Security-Check-In?
Ja. Ewig, also über eine Stunde würde ich sagen, Security-Check-In.
Wirklich, weil die Schlange so lang war?
Dann hast du diese langen
Wege. Es gibt in München in den oberen Bereich, da haben sie diese extra Maschine mittlerweile am Flughafen, wo du einfach, wo du die elektrischen Sachen, also die Elektronik nicht mehr aus den Laptop-Taschen und so raustun musst.
Okay. Die checken das selber. Also ich bin ja heute schon wieder geflogen, weil ich es einfach geil finde. Ja.
Einfach einen vernünftigen CO2-Abdruck hinterlassen.
Genau. Ich wollte immer noch ein bisschen so heißer fliegen. Und da war ich oben, aber da musste man sich trotzdem ausziehen. Aber es ist wirklich so neu, es ist neu gemacht und es ist so rund irgendwie. Und ich habe es auch erst nicht gecheckt, wie man da seine Sachen hinlegt und so. Aber auch da, auch heute war echt lang dran gestanden gestanden.
Bis hast du die Passkontrolle noch und so?
Was bitte was?
Das hast du natürlich noch die Passkontrolle, die hast du bei internationalen Flügen, die unterschätzt man, die zählt man immer nicht mit, weil man meistens innerhalb Europas fliegt.
Und wir waren auch von Delta Airlines am Schalter lang gestanden und da wurde man dann schon gefragt, ob es Leute gibt, die nach Atlanta wollen. Wir sind auch sinnvollerweise über Atlanta geflogen, also ganz in Süden.
Ja, mit dem kleinsten Flugzeug der Welt.
Amerikas.
Was bitte? Mit dem kleinsten Flugzeug der Welt. Das war dieses Amphibien-Auto, das er gibt, das konnte auch fliegen und dann einfach mit dem weiter einfach nach Atlanta.
Das war auf jeden Fall ziemliche Folter, wenn du in Atlanta ankommst. Da fliegst du ja auch nochmal länger, 10 Stunden. Und dann wartest du 2 Stunden.
Du fliegst
ja
an New York vorbei, dann glaube ich, oder? Du fliegst an der Küste runter.
Genau.
Ja, logisch, du fliegst an der Küste runter, ja, klar.
Genau, und dann fliegst du 10 Stunden, dann wartest du 2-3 Stunden, um dann wieder nach New York zu fliegen. Aber ich glaube, dadurch sparst du ja 2000 Euro. Das war sau viel. Sonst hätte ich es wirklich nicht gemacht. Und es war auch eine ziemliche Folter. Also dann.
Und wenn du mit Delta Airlines fliegst, musst du, glaube ich, über Atlanta. Delta fliegt, glaube ich, nur über Atlanta, wenn du nach Amerika fliegst. Also würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, das habe
ich
zumindest immer so mitgekriegt. Zurück ging es dann direkt und es war easy. Also da muss man echt sagen, also einfach München, New York, also wenn du direkt
fliegst. Wie hast du 10 Stunden Flug verbracht?
Das sind 8 Stunden. Hinwärts einfach durchgeschaut. Ich kann ja nicht schlafen in solchen Flugzeugen. Ne? Und,
aber was easy, was ein ruhiger Flug?
Was bitte?
Was ein ruhiger Flug? Was ist mit dir los? Hörst du schlecht?
Ich weiß nicht, du nuschelst da so
ein bisschen. Was ein ruhiger Flug?
Ja, das war total. Ehrlicherweise gehen auch 10 Stunden.
Habt ihr 17 Sitze in einer Reihe gehabt?
Hinflug ja, Rückflug nein.
Okay.
Und aber ich meine, das ist ja, jedes Kind zieht so einen Kopfhörer auf und ist weg.
Ist weg,
ja. Also selbst das kleinste Kind, du hörst 10 Stunden lang keinen Mucks. Ja. Wirklich, da schlafen alle Erwachsenen, schlafen dann irgendwann mal so ein, stimmt nicht, ich bin nämlich, glaube ich, dreimal ganz kurz immer so eingenickt. Aber die Kinder, die ballern durch.
Aber ich finde es total, seid ihr über Nacht geflogen oder tagsüber?
Ne, du fliegst hinwärts tagsüber und dann kommst du abends an und dann überbrückst du halt noch ein bisschen, bis du dann schlafen gehen kannst.
Ja.
Und das ist eigentlich super geil.
Also ich finde total beruhigend, nachts zu fliegen. Also wir sind dann rückwärts nämlich genau auch nachts geflogen.
Ich fliege immer nachts.
Und wenn das Licht dann ausgeht, dann hast du bloß immer so eine Notbeleuchtung, die dann irgendwie. Ich finde es ein total schönes Gefühl in diesem Flieger. Ganz ruhig, ganz entspannt. Du brummst so vor dich hin und das finde ich ein total schönes Gefühl.
Genau. Und aber was hinwärts total interessant ist, dass heutzutage, weil jeder nur noch auf seinen Monitor schaut, werden ja alle machen ihre Fenster zu. Also im Flieger ist es ja eigentlich dauernd Nacht, dauernd dunkel. Ja. Kriegst eigentlich gar nichts mehr mit. So ein bisschen schade, dass sich keiner mehr vom Anblick von Wolken irgendwie inspirieren lässt. Also ja. Ich habe früher einfach 6 Stunden lang bei meinem ersten Flug nach Afrika, glaube ich, einfach 6 Stunden Wolken angeschaut. Aber früher war eh alles besser, das wisst ihr auch.
Das.
Huiuiui, so viel auf einmal.
Ja, und dann, sag mal, du hattest die meiste Angst wahrscheinlich reinzukommen. Also das ist ja immer der kritische Punkt. Man steht vor diesen amerikanischen, recht gut gebauten Polizeibeamten oder Zollbeamten oder Einreisebeamten, wie sie auch immer heißen. Und da hat man ja, weil man schon 1000 Geschichten gehört hat, wie man schon alles rausgezogen hat. Und die mussten dann nach Guantanamo für 6 Wochen und so.
Ja, und der Nico hat erzählt irgendwie, der war jetzt unser Social-Media-Mann hier, in Chicago. Und das war ein besonders langes Interview anscheinend mit ihm.
Genau, das ist das Interview für den Stadt. Und wie war es bei euch? Wenn du mit 3 Kindern bist, durchgewunken.
Ne? Ja, wirklich durchgewunken.
Ja.
Also, dann fängt die Story so von New York vor allem und aber auch dann von Amerika an. Jeder hat eine geile Stimme, finde ich. Jeder Amerikaner.
Oh ja, Mann, ja.
Jeder könnte Soulsänger sein. Jeder Schwarze schaut irgendwie geil aus. Geile Stimme.
Ja.
Und wenn er mal nicht arbeitet, dann summt er vor sich hin oder singt und das klingt nicht nur fett, sondern auch einfach geile Intonation. Und
aber du warst ja schon mal in New York. Ich fand dieses, und was für dich jetzt diesmal anders? Also ist anders aufgefasst. Ich finde diesen Moment, in dem man dann beim JFK rausgeht, also man hat alles geschafft, man hat seine Koffer und dann geht man auf die Straße und dann ist man in New York. Also ich weiß nicht, wie warm es war, aber es war relativ schweißtreibend, drückend, warm. Ja. Und diese Hektik, dieses Geschrei, diese Taxis, dieses Pulsieren dieser Stadt, das hat mich komplett umgehauen da schon.
Ja, also wir waren dann, wie gesagt, wir hatten dann diese Zwischenlandung in Atlanta und dann nochmal diesen Weiterflug und wir waren ganz schön baller und durch und also genießen konnten wir es nicht. Es war aber wirklich laut, nervös und es war dann schon spät nachts und alle waren durch. Und dann hieß es nur irgendwie
ganz schön. Also es war nachts, ihr seid nachts angekommen, okay.
Ja. Und aber das Erlebnis, was du gerade schilderst, das hatte ich wirklich, als ich vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren schon dort war, da war das wirklich so ein Aha-Erlebnis. Da gab es auch noch mehr diese alten gelben Taxen.
Die gibt es nicht mehr,
ja. Nee, die gibt's, also die sind noch teilweise gelb, aber halt dieses moderne Geschmarri da mit Elektro teilweise und... Ja, genau. Und der große Unterschied, weil es ist schon interessant, wenn man es irgendwie so von vor 20 Jahren vergleicht, so was ganz Amerika, ich war ja jetzt eher so im Nordosten des Landes, wenn man das so vergleicht mit vor 20 Jahren, damals war ich schockiert, wie baufällig sich alles so ein bisschen anfühlt, alles so ein bisschen älter. Mein damaliger Freund hat es fast mit so einem Schwellenland verglichen.
Ich finde es aber immer noch so, wenn sobald du das Ballungszentrum verlässt, sobald du so ein bisschen abseits bist, finde ich, hast du immer den Eindruck, dass da die Welt untergeht, Alter, dass die es einfach nicht hinkriegen, eine vernünftige Infrastruktur auf die Beine zu kriegen.
Ja, dann war ich da vielleicht zu wenig, aber dieses Jahr hatte ich genau den gegenteiligen Eindruck. Also da hatte ich echt den Eindruck, in Deutschland ist gerade mehr kaputt als in Amerika. Also es sahen die Züge irgendwie besser aus. Die Brücken, die waren noch befahrbar.
Ja.
Die Straßen waren irgendwie besser. Übrigens, das kommt zur Rattenstory, machen wir gleich, spannen wir gleich diesen Bogen. Ich habe keine einzige Ratte gesehen. New York, ich weiß nicht, ob dein ich meine, du hast den Bürgermeister, glaube ich, angeschrieben damals. Du warst
der Bürgermeister entsetzt. Ist eine Ratte,
Der Bürgermeister ist eine Ratte und der hat aber gesagt, hey, jetzt kommt dann wieder ein Kumpel vom Ost, ihr müsst euch alle mal ein bisschen zurücknehmen. Ich habe keine Ratte gesehen. New York hat sich von seiner saubersten Seite gezeigt. Es war ultra sauber. Es gab keinen
Das kann Müll. Nicht sein, Alter. Das nicht
nee, und dann war aber es war meine Cousine von einer
deiner Frau.
Frau da, ja, von der Frau. Und die ist vor 2 Jahren weggezogen und die hat eher das berichtet, was du erzählt hast. Also es muss wirklich in den letzten 2 Jahren einiges passiert sein.
Also die hat es bestätigt, die ist,
ja.
Aber ist sie deswegen weggezogen oder?
Ja, naja, und sie, es war total interessant, weil ich sie auch gefragt habe, wieso ziehst du nur hier weg, was soll denn das? Und sie meinte, dass sie hat 30 Jahre in New York gelebt und allen geht es so, wenn sie dann irgendwie älter werden, irgendwann packen sie es nicht mehr, dann
ist es zu hektisch, die Stadt.
Dann ist es zu hektisch, es ist zu laut. Ich meine, es ist schon, wir waren ja dann irgendwann in den ruhigen Norden gefahren und das war cool, das war dann irgendwie so entspannend. Aber als wir dann wieder zurückgefahren sind zum Flughafen, da haben wir auch gedacht, Alter, hier.
Ich sag ja, eines der beeindruckendsten Momente war es, als ich am Rockefeller Center oben stand und das, was Vince gesagt hat, dann machst du die Augen zu und dann hörst du nur die Stadt, wie sie pulsiert. Ja. Und das ist wirklich, und das ist in, keine Ahnung, 250 Meter Höhe oder was. Wahrscheinlich nicht ganz so hoch, aber das ist schon, genau, das ist schon krass. Und das mit den Ratten, das überrascht mich tatsächlich sehr. Das ist schon mal die Rattenquote, die wir besprochen haben.
Ich bin sogar in die Bronx gefahren.
Ich war auch in der Bronx.
Da keine
Ratten? Nein, stimmt nicht, ich war in Harlem, ich war nicht in der Bronx.
Okay, und dann, aber ich glaube,
auch die Bronx Erlebnis hat. Hattest du ein Gefühl, dass es unsicher ist?
Null.
Null, gell?
0,0. Null, wirklich
was
null.
Auch so in den 90er Jahren auch vorher immer der Fall war und so, man muss auf alles aufpassen und so. Ich hatte überhaupt nicht das Gefühl. Hast du freundliche Amis kennengelernt?
Ja, auf jeden Fall. Aber auch nicht so übertrieben. Also man hat so, oder ich habe so Klischees erwartet und muss dann so geben, die gibt es gar nicht so. Also
wo sind die dicken Amis?
Ja.
Gibt's also,
genau, es gibt Ausreißer, gibt es natürlich auch in Deutschland. Und da habe ich so einen Eindruck, das sind dann
in
so...
In Deutschland gibt es keine Ausreißer. In Deutschland sind 60% der Bevölkerung sieht aus wie ich. Einfach übergewichtig.
Genau, okay.
Ich war im Nil und ich habe sie gesehen, alle.
Okay, und in Amerika, da gibt es dann halt nochmal so richtige Ausreißer, wo du denkst, Alter, das sehe ich nicht so oft. Also die dann, ich weiß nicht, was die wiegen dann 400 Kilo oder was?
Ja.
Also das ist dann, also, da habe ich so ein paar gesehen, das war abartig, aber es waren wirklich Einzelfälle. Ansonsten gerade New York, hey, Großstadt, wahnsinnig viele attraktive Menschen.
Ja.
Und ansonsten und Großstadt, du. Alles und ich, alles irgendwie so gemischt. Von jedem, alles
ja, da. Ja, sehr spanisch-lastig, oder?
Sehr spanisch, aber sehr Asiaten, da habe ich mir auch gefragt.
Sehr viele Asiaten, die meisten unfreundlich sind, finde ich. Also die Asiaten kamen mir sehr unfreundlich rüber, das pauschalisiere ich jetzt einfach genauso, wie ich, also will ich genauso sagen, wie ich es jetzt gerade sage.
Kann schon so die Mentalität sein, also in China war ja mein Erlebnis damals, also gerade in Peking, das war ja so voll und es war auch schon wieder 15 Jahre her oder so, ich will nicht wissen, wie es jetzt ist, dass du dauernd an jemanden gerempelt bist, und dann war meine Theorie klar, da kannst du nicht dauernd entschuldigen.
Ja.
Da bist du nur noch am Entschuldigung sagen. Ich weiß nicht, vielleicht kommt es daher. Kann ich jetzt nicht bestätigen. Also es war grundsätzlich, wie du sagst, überhaupt nie irgendwie Angst gehabt, keinerlei Gefahr. Es gab wahnsinnig schöne Momente auch. Einmal wollte ich dann irgendwie von den Kleinsten nochmal an so einem Stand so Pringles kaufen und wollte hatte kein Bargeld mehr mit der Kreditkarte zahlen. Und dann hat er gemeint, nee, sorry, ich habe kein Lesegerät, aber nimm einfach die Pringles mit.
Ja.
Und ich meinte, nee, ich kann nicht bezahlen. Nee, take it. Einfach so Pringles
verschenkt. Wie kamst du ins Englische rein?
Okay, also ich habe eine Verwandtschaft auch besucht, die wir jetzt 20 Jahre nicht gesehen haben. Und die haben gemeint, vor 20 Jahren habe ich anscheinend gar nichts gesagt. Hat mich ein bisschen überrascht.
Okay. Was ich gehört, ist ein sterbender Nord, der hinter dieser Tür liegt und gerade wirklich freckt. Also falls ihr irgendeinen Husten gehört habt, okay.
Also anscheinend habe ich alles übersetzen lassen, das hat mich fast so ein bisschen schockiert. Und es war ein großes
Problem. Das kann schon sein, dass du dann einfach so schüchtern warst und nicht getraut hast. Wahnsinn, ja, Leute, ja, wie der gehustet.
Und Genau, und das, diesmal habe ich, war ich selbstbewusst, ich habe auch echt, muss ich echt sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, durch diesen Podcast auch echt, glaube ich, ein bisschen sprechen gelernt. Und dann auch Englisch sprechen gelernt. Aber dennoch, wenn du dann dich...
Der fragt hier nebendran.
Aber ich habe ein Sauerstoffgerät dabei, alles cool.
Darf ich ganz kurz unterbrechen, weil einer meiner Familienmitglieder, ihr wisst ja, ich habe so eine Liste mit Versprechungen und lustigen Sachen, und einer meiner Familienmitglieder hat den folgenden Satz beim Einkaufen gesagt: I don't want to give so much money out.
Das ist ganz klares Denglisch.
Yes, yes, but I don't want to give so much money out. Und ich, einen setze ich noch hinterher. Sag mal, sein relativ naher Verwandter unseres Sängers, der gerade hier vor sich hinstirbt, hat folgenden Satz gesagt: Naja, es ging so um eine Playlist. Ich habe eine Playlist, aber seitdem dieses iTunes nicht mehr funktioniert, habe ich sie nicht mehr. Seit was meinst du? Ja, das iTunes. Ich sag, sorry, was ist denn das? Was ist ein iTunes? Was soll denn das sein? Und dann habe ich so überlegt, ach, du machst iTunes, Alter. Du meinst iTunes.
Krass, weil das gar nicht mehr irgendwie so. Oder nur aber
warum sagt man dann iTunes und nicht iTunes?
Ja, das stimmt. Das ist eine sehr berechtigte Frage. Totaler Quatsch. Auf jeden Fall wollte ich sagen...
Müssen wir uns Sorgen machen?
Was bitte?
Müssen wir uns Sorgen machen, Ubi?
Nein, das ist, glaube ich, ganz normal. Müssen wir uns eher Sorgen machen, wenn wir jetzt nichts mehr hören. Aber klar, ne, jetzt sage ich, nee, passt schon, und er stirbt gerade, und dann bin ich, bin mir,
du bist ja, wieder schuldig. Ja, ich bin nicht bereit für den weiten, nee, das geht nicht.
Ja, wir hören ja noch.
Na gut, wir machen Folgendes, weil wir müssen ein bisschen für Abwechslung sorgen. Ich würde sagen,
ich will es kurz zu Ende bringen. Auf jeden Fall, mein Englisch ist nicht besser geworden oder so, aber man kommt echt rein, und ich zwinge mich jetzt wirklich mehr zu lesen und mehr Englisch Filme zu schauen. Habe jetzt auch auf dem Rückflug und so alles nur auf Englisch geschaut. Man kommt schon rein, und dann macht's auch Spaß, und es ist echt eine Sprache. Die ist handelbar, und es ist eine Sprache, die wir eh so viel mitbekommen, durch die Musik, die wir hören, durch die Gebrauchsanweisungen, die wir lesen und so weiter und so fort.
Amen. Amen. Wir reden natürlich gleich weiter über deinen Amerika-Besuch. Das war erst der Anfang. Wir müssen uns aber vorher bei den Menschen bedanken, oder du musst dich bei den Menschen bedanken, die diesen Urlaub ermöglicht haben. Und das sind die Patreons. Es ist die Plattform www.patreon.com/Beichtstuhl.
Geht schon so weit, die diesen Urlaub ermöglicht haben.
/Beichtstuhl. Diese Menschen da draußen unterstützen uns, finden diesen Podcast so gut, dass sie sagen: Wisst ihr was? Hier habt ihr meine Kohle. Ist mir egal, ob meine Kinder was zu essen haben, ob ich mir neue Schuhe leisten kann, ob mein Auto einen TÜV bekommt. Mir ist einfach nur wichtig, dass ihr in die weite Welt hinausfahrt oder fliegt, um einfach Geschichten in diesem Podcast zu erzählen. Und diese Menschen werden von dir Woche für Woche vorgelesen auf die schönste Art und Weise, die man einen Namen überhaupt vorlesen kann.
Oh, das sind so viele Komplimente. Ich habe jetzt gerade noch meine Stimme geölt mit einem Pilsner Urquell. Prost an dieser Stelle. Und übrigens, bevor ich jetzt anfange, hier sie zu verlesen, es gab die Frage: Würden wir auch zum Geburtstag gratulieren?
Von einem der Patrons?
Ja,
natürlich, also komm bitte.
Wenn er am Tag der Beichtstuhl-Ausgabe hat.
Auf jeden Fall.
Kann man es schon machen. Ne? Ja, klar. Habe ich ihm auch gesagt.
Wir sind doch Nutten, aber wir sind einfach
Prostituierte. Können wir drüber reden von Fuffi.
Logisch.
Also, vielen Dank an Adam, Ivan Kupic, an Charlie, an Anke, Captain Hösch. Geil, ich lese gerade auswendig vor und es stimmt gar nicht die Reihenfolge. An Benji, Knobilis, CRLX, Crosses Hawk, der Strobi, Emi Trockau, Frau W. aus Off, Freddy Danonski, Ghost Snippers, Ivo Pivo, Chocarino, Julia und Stefan, Karen Carsten Köbi, Linda Wolter, Martin vom Planet Rammstein, Mel Streit, Mrs. Crab, Nathan und Chrissy, Philipp Baramian, Rapture Delta, Sascha, Saskia, Schucker Monil, Sven Held, Tim Reinhold, Westi, Daniel, Enrico Länger, Janina, Marie, Marion, Moritz, Paul Knelle, Rico Wünsche, Robin Menz, Valendo, Wladimir, Gabi Unger, Jens, Manu und natürlich die Sarah MB. Vielen Dank für euren Support. Hast du schon alles gesagt?
Ich habe alles gesagt. Patreon.com/Beichtstuhl. Vielen Dank, Leute. Das bedeutet uns sehr, sehr viel. Deswegen ist es für uns auch überhaupt nicht schlecht. Mit einem Lächeln setzen wir uns am Dienstagnacht hin und nehmen für euch diesen Podcast auf, weil wir euch einfach lieben. Ich würde sagen, wir lassen den Jingle spielen. Wir werden unsere Reihe Reiseberichte heute einfach um diesen Podcast herum bauen. Es ist praktisch wie so ein, wie soll ich sagen, wie so ein Korsett.
Passt perfekt bei mir.
Ja, wie dieses Korsett, das man einfach um diesen Podcast herum zieht, schnürt. Wir werden auf jeden Fall, was ganz wichtig ist, heute nicht alles erzählt bekommen, aber es einfach auf die nächsten 2-3 Folgen verteilen. Spiel den Jingle, Baby.
Die Beichte der Woche.
So, während Südi hier im Hintergrund schon singt, weil er einfach so gut gelaunt ist und weil er einfach nicht schlafen will und kann und am liebsten sich Rührei kochen würde, wie fandst du das Essen, bevor du mit den Beichten anfängst, wie fandst du das Essen in Amerika? Kamst du rein? Hast du Corn Dog zum Beispiel gegessen?
Was habe ich gegessen?
Corn Dog. Corn Dog halt,
glaube ich. Ja, dieser frittierte Hot Dog. Nee, den hab ich leider nicht gegessen.
Das ist wirklich so mit das Ekelhafteste, was ich so, ich fand's widerlich.
Also in New York selbst habe ich abartig viel Pizza gegessen. Abartig viel Pizza.
Sehr fertig?
Ja, aber saugut. Also, größte Enttäuschung war, also wir haben eins von den 17 Kindern, das ist so ein Influencer-Kind. Das schaut sich den ganzen Tag TikTok-Influencer an,
ja.
Food-Influencer,
ja.
Die dir dann sagen, was die geilsten Anlaufstellen in New York sind. Mhm. Und eigentlich haben wir den ganzen Urlaub darauf aufgebaut. Also im Prinzip war das immer so die Reiseroute.
Finde ich aber gut.
Ja. Wenn die entsprechenden Restaurants gut wären, dann ist es ganz gut.
Ja.
Die waren mal gut, mal nicht so gut. Will ich jetzt aber auch nicht zu streng sein. Aber zum Beispiel.
War die bei McDonald's zum Beispiel?
Wir waren aber nicht in New York. War die immer bei McDonald's?
Ich war direkt am Times Square im Endeffekt bei McDonald's. Und ich fand es erschreckend gut, erschreckend klein die Portionen und wirklich und eigentlich das kostengünstigste, was du in New York essen kannst.
Also meine erwachsene Begleitung hat gemeint, McDonald's ist so das asozialste in Amerika von allen Fastfood-Ketten. Und wahrscheinlich haben wir dann auch die asozialste erwischt. Das war aber nicht in New York, das war eigentlich in Boston, glaube ich, sogar direkt. Und das war so krass, dass wir es verlassen haben, ohne zu bestellen. Also wir wollten bestellen, wir waren an dem Automaten.
Warst du dreckig oder was?
Genau, und dann waren vor allem, das Publikum war so krass, dass, ich meine, ich bin schmerzfrei, aber dass die Kinder gesagt haben, da wollen sie eigentlich nicht essen. Und dann hat aber ein kleines Kind einen Tobsuchtsanfall bekommen, dass ich eine kleine Portion Pommes zum Mitnehmen genommen habe. Die habe ich aber nicht ausprobiert. Die war aber erstaunlich klein. Die war wirklich klein.
Klein, gell?
Und aber zack, her. 3,29 €. Ja. Apropos Geld, das hast du vorhin angesprochen. Es ist alles abartig teuer. Das ist... Also selbst wenn man die Einstellung hat, hey, ich lasse es jetzt mal krachen, dann müsst ihr euch vorstellen, dann ist es immer noch mal teurer, als ihr es euch teuersten Fall vorstellt. Genau, dann größte Pizza-Enttäuschung in New York war Joe's Pizza. Das war auch hier auf der Foodliste ganz oben und das war die letzte Pizza, die wir, glaube ich, in dieser Stadt hatten. Fand ich die schlechteste von allen.
Ja.
Ansonsten richtig geile Pizzen gehabt. Dann auf jeden Fall, ich habe hier ein bisschen mitgeschrieben, du hast natürlich sau viele Taco-Anlaufstellen und damit kriegst du mich. Hast du so viel Taco gegessen? Habt ihr überhaupt Taco gegessen?
Nee, gar nicht. Nee, genau. Wir auch, aber ich bin kein Taco-Fan.
Ah, ich stehe ja schon voll drauf. Da gibt es eben El Tacos. Ist halt scheiße teuer. Also da hast du gleich so...
Doch, stimmt. Ich war...
Da gibt es zwei so Mini-Tacos und ich glaube, die kostet dann einer $5? Ich glaube, einer kostet $5. Oh, wieso kriegst du dann zwei? Macht keinen Sinn. Dann kriegst du einen Mini-Taco, glaube ich, für $5. Und du brauchst eigentlich 4, um satt zu werden. Und passt schon, $20 zum satt werden, geht schon.
Du bist schon ganz schön weit weg von deinem Mikrofon.
Sorry, aber dann hast du halt keinen Salat, es ist kein, es ist halt einfach so ein Fast-Food.
Ja, du bist auch in New York, ich weiß nicht, ob du mal da hinfährst, um Salat zu essen.
Nee, aber wenn du dann 3 Tage Fastfood machst und dann reist du weiter und machst weiter Fastfood, irgendwann kommt schon dieser Punkt, finde ich, dass der Fastfood irgendwann zum Hals
rauskommt. Ja, auf jeden Fall.
Ich meine, es macht ultra Spaß, ja. Und ich finde, Essen in Amerika, das hat schon eine zentrale Rolle, ne? Also ich meine, klar, es leben da viele Menschen, es sind viele Menschen unterwegs, aber es ist ja abartig, wie viel Fastfood-Ketten oder wie viel Essensketten es gibt und Läden überhaupt und so.
Ja, und überall diese kleinen Food-Trucks und so, ne? Die überall stehen mit den unterschiedlichsten Speisen, also auch Nationalitäten und so.
Ja, genau. Ich meine, macht ultra Spaß. Aber eins der besten Essen war dann lustigerweise direkt vor unserem Hotel von so einem Stand, das war nicht mal ein Food-Truck, sondern einfach so ein Stand, irgendwie den halt irgendwie so schubkranmäßig durch die Gegend geschoben hat. Ein asiatisches Gericht, war saulecker.
Ja.
Also, genau, also das macht schon ultra Spaß.
Schön, dann beichte doch mal. Hast du eine Beichte, die ja, vielleicht damit zusammenhängt?
Da kann man, der Zusammenhang Essen passt da sehr gut. Auch hier wieder Vorbeichten, heute vielleicht kurz erwähnt, wegen Hochwasser bin ich nicht mehr aus München rausgekommen.
Ja.
Ich habe es erst mit Zug Nummer 1 probiert.
Wahnsinn, wir können halt wirklich einen 6-Stunden-Podcast machen. Allein deine Anreise hier nach Hamburg von München aus.
Die war wirklich spannend, ich will kurz ein paar Minuten nehmen. Also ich bin um 6 Uhr aufgestanden, schaue ich regelmäßig dann immer, wenn ich weiß, ich fahre mit dem Zug aufs Handy und heute war es dann der Fall, der Blick auf das Handy hat sich gelohnt. 6.05 Uhr oder 10 wusste ich Bescheid, alles klar, Zug fällt aus, der wäre um 7.15 Uhr gegangen. Aber 6.45 Uhr fährt ein Regionalexpress, der, ich glaube, das Problem, also wir haben in Süddeutschland krasses Hochwasser und das Problem ist wohl Ingolstadter Raum oder viele andere Probleme und es wäre ein Zug gewesen, der wäre dann über Regensburg gegangen. Ultra hektisch, irgendwie mit einem Schuh und einer halb angezogenen Unterhose bin ich dann zum Bahnhof gerannt, habe diesen Zug noch bekommen, der dann aber auch nicht gefahren ist, ja. Blöderweise erfährt man es dann halt erst später. Dann habe ich Flixbus geschaut, wäre viel zu spät gefahren, dann war dann auch die Frage, ob der überhaupt durchkommt. Aber trotzdem.
Es fährt kein Zug, immer noch kein Zug raus aus München, also Richtung, zumindest Richtung Ingolstadt, Nürnberg und so weiter.
Genau, ich habe auch gehört, dass, also jetzt hat es ja geregnet, also als ich weggefahren bin, hat es ja immer noch geregnet. Und das Hochwasser, der Strom, der dann losreißt und so, der kommt ja nochmal zeitversetzt.
Ja klar, logisch, da kommt ja ein paar Stunden, teilweise sogar Tage später.
Genau, also es kann
der sein, Pegel,
dass es nochmal richtig abgeht.
Ne? Ja, ja.
Genau. Dann habe ich mir gedacht, alles klar, ich versuche irgendwie nach Bayreuth zu euch zu kommen mit einem Mietwagen. Mietwagen gebucht, um Bahnhof rum nichts mehr bekommen, musste ich nochmal 20 Minuten S-Bahn fahren, zur Filiale gefahren, hat einfach keiner aufgemacht. Also Filiale Öffnungszeiten ab 7 Uhr. Ich hatte 7.30 Uhr, glaube ich, gemietet oder 8.30 Uhr sogar gemietet. Habe eine Stunde wirklich gewartet. Kam niemand. Und dann hat sein Manager gesagt, er fliegt halt einfach, so wie Manager es halt einfach machen. Für ihn wäre es, glaube ich, einfach der Privatjet gewesen. Ich musste mich dann in einen normalen Linienflieger quetschen, was ich auch gemacht habe. Und das hat eigentlich alles soweit gut geklappt. Also die Flugbuchung, die Fahrt zum Flughafen. Dann habe ich mir auch gedacht, nachdem ich den Flug gebucht habe, komme ich überhaupt zu diesem scheiß Flughafen. Das wäre nochmal ein Scheiß gewesen. Hat aber alles super geklappt. Aber auch da war es ein bisschen dann fast knapp wieder irgendwie, bis man dann im Flieger sitzt. Das braucht schon alles echt abartig viel Zeit. Dann sitze ich im Flieger und dann kam die Durchsage.
Wie groß war die Maschine?
Das sind diese klassischen.
Aber sind es schon die 300er, ne? Die ganz normalen.
Ja, genau.
Und die war voll?
Die war komplett voll, ja.
Wahnsinn.
Ja. Aber klar, also speziell heute nochmal.
Ja.
Gab es ja viele Reisende, die wahrscheinlich nach Hamburg mussten.
Das sind ja die erste Sünde wahrscheinlich von dir.
Nee, und dann, genau, Flieger gesetzt, aber dann fand ich es nochmal bemerkenswert, dass dann sitzt du im Flieger, hast eine Beinfreiheit wirklich von 20 Zentimeter, ich meine mal riesen Beinen, und dann sagt er, es gibt ein Problem, es gibt kein Bodenpersonal.
Aber du sitzt schon im Flieger und es gibt kein Bodenpersonal.
Ja, genau, ich hätte mich halt außen irgendwie warten lassen und bist da so eingeschickt und dann hat das Handy-Akku wurde dann schon leer, was mich dann total genervt hat, weil ich gerne irgendwas gemacht hätte. Naja, genau. Irgendwann angekommen und irgendwann war es dann gut, aber CO2-Bilanz war natürlich nicht so geil.
War stark.
Genauso wenig, auch noch eine kleine Vorbeichte.
Auch so ein Teufelskreis, weil durch deine CO2-Bilanz wird es auch in Zukunft noch mehr regnen und du kommst noch seltener aus München raus und musst noch mehr den Flieger nehmen.
Absolut, absolut.
Ja.
Und auch schöner Artikel vom Postillon, der Söder zeigt mit den Gummistiefeln den
Hochwasser. Wie schiebt Söder denn nach, wie er das wieder den Grünen in die Schuhe schieben soll? Irgendwas wird ihm einfallen, war unten der Text.
Ja, irgendwas. Genau, Amerika, da hatte ich dann auch Bock, irgendwie so das Klima weiter zu verändern und habe mir einfach den fettesten SUV geleistet. Ich hatte das, glaube ich, aber schon dir oder so im Vorfeld.
Nee, ich glaube, das war sogar eine Beichte von dir schon.
Aber da hatte ich es ja noch. Ach, da hatte ich die, okay, hatte ich schon
gebucht. Das ist auf jeden Fall die Idee, die Vision. Ja, okay. Aber wir sind bei Beichten, Südi. Du musst, du schweifst ein bisschen ab.
Und es hat ultra Spaß gemacht, muss ich sagen. Aber es war echt, ich meine, du fährst ja ultra langsam, was ich mega geil finde.
Geil, gell?
Ja,
kann man. Autofahren, muss man wirklich sagen, ist richtig cool. Super entspannt.
Aber es ist halt dann schon ein krasses Ding, dann trotzdem echt viel verbraucht dafür, dass du so langsam fährst. Also, wenn du echt, also, da ist ja auch ein paar Tesla rumgefahren. Ich meine, da hast du, glaube ich, eine Reichweite von 1000 Kilometern.
Ja.
Also, wenn du so durch die Gegend fährst. Okay, komme ich zu eigentlich Beißen, wenn wir wieder beim Food. Und dann, also wir waren in New York eben, ja, gibt es auch noch so viel zu erzählen. auf jeden Fall das Highlight der Reise, auf jeden Fall. Das war schon mega. Und dann sind wir aber zu anderen Verwandten. Also übrigens alles Verwandten, das sind keine Deutschen, die ausgewandert sind, sondern es sind alles Amerikaner. Und die leben in Maine. Ich bezeichne es immer so, das als so, da können wir so diese perfekten...
Das Mecklenburg-Vorpommern
Amerikas. Ja, vielleicht so ein bisschen, ja. Und da kannst du die perfekten Horrorfilme drehen.
Ja.
Also diese langen Straßen in Wäldern und dann kommen immer diese Kurven. Und dann kannst du dir immer so vorstellen, ich habe mir das zumindest vorgestellt in meiner kindlichen Art, dass so nach der Kurve dann irgendwie dann so ein Kind im weißen Nachthemd steht. Also das sind die perfekten Straßen für diese Horrorfilme.
Ja.
Und Stephen King-Romane. Also Stephen King kommt, glaube ich, eher aus New Hampshire oder vielleicht auch nicht.
New Hampshire einfach.
New Hampshire oder sogar dann auch aus Maine, das weiß ich nicht, egal. Auf jeden Fall, Maine dreht sich ja alles um den Hummer und Hummer.
Ist das so?
Ja.
Ist es wohl am Meer oder was?
Nein. Ja, der ist direkt am Meer. Ja.
Ach so, okay.
Genau, alle überall die...
Und hast du dann Hummer gegessen?
Hummer fallen und da komme ich jetzt zu meiner Beichte. Und dann gab es natürlich für alle, auch die dort leben, weil es dann doch was Besonderes eben trotzdem ist, gab es ein großes Hummeressen.
Wirklich?
Ja, und dann hast du halt diesen riesen Hummer auf deinem Teller. Ne?
So, und jetzt, ja, da habe ich einige Fragen.
Okay, soll ich erstmal die Beichte erzählen oder willst du gleich fragen? Also erstmal hast du das riesen Ding drauf, aber mir war klar, ich wurde noch gefragt, ob ich wirklich ein Essen will, weil irgendwie haben sie mir angesehen, dass ich so ein sensibler Typ bin, der vielleicht da irgendwie, keine Ahnung, Bauchschmerzen hat.
Der normalerweise nur Geschlechtsverkehr mit Krebsen hat.
Das ist auf jeden Fall ein riesen Ding, ne? Und das wird ja im Prinzip im kochenden Wasser getötet.
Ja.
Und
das ist ein richtiger Hurensohn-Tod.
Ein richtiger Hurensohn-Tod. Und dann kriegst du dieses Ding, das einfach immer noch so lebendig aussieht, auf den Teller gelegt. Aber irgendwie konnte ich das super abstellen und habe dann alles gemacht, was man mir gesagt hat. Ich fand es kulinarisch, weil ich erwähne es deswegen, weil es halt echt so ein fertiges Lebewesen immer noch ist. Also es fühlt sich schon an, als würdest du ein Lebewesen
würde eine Sau auf deinem Teller liegen.
Genau, und würdest die jetzt anfangen zu schlachten.
Ja.
Und so wurde dann ich auch eingewiesen, so, jetzt tust du erstmal das Bein abdrehen und dann tust du diese Kralle abdrehen, diese Zange abdrehen und dann schlürfst du die aus und es ist ekelhaft. Das ist dann dieses gekochte Salzwasser gemischt.
Oder mit das diesem, ist nicht lecker.
Ich fand's ekelhaft.
Es ist nicht lecker.
Geschmack, den hatte ich noch am nächsten Morgen.
Ja, ich hatte auf Mallorca letztes Jahr mir auch meinen Hummer gegönnt, weil ich das noch nie gegessen habe. Und es war alles andere als gut. Das ist so, nein, es war einfach, wie du sagst, das ist so dieses kochende Soßenwasser, diesen Geschmack hast du sehr lange drin. Aber ich bin auf dieses Fleisch gespannt, weil dieser Hummer ist riesig. Aber der Fleischanteil liegt ja bei, keine Ahnung, 150 Gramm?
Nee, das waren richtig große Teile. Das habe ich dann im Nachhinein auch erfahren, dass normalerweise essen sie immer so ein Kilo Hummer, war das, glaube ich, und das waren 1,5 oder so.
Mhm.
Also das ist natürlich mit
der ganzen, Hummer an sich, na klar.
Ja, genau. Und
ist ein Fleisch, Haufen Arbeit?
Wie bitte?
Ist ein Haufen Arbeit?
Ja,
bis du durch bist,
aber ist, wenn's, essen, aber wenn's, aber
ist der Hummer kalt?
Ja, aber wenn es lecker wäre. Aber ich natürlich Geschmackssache, ich meine, alle anderen sind mega abgefeiert, ja. Aber wenn es lecker wäre, dann finde ich, ist ja die Arbeit egal. Also du tust ja dann gerne so ein Bein auszuzeln, wenn es dann irgendwie so geil schmecken würde.
Ja.
Aber es tut's ja nicht. Auf jeden Fall, aber ich habe mich echt gut geschlagen. Ich habe alles irgendwie aufgegessen und super gemacht und so. Und den ganzen hinteren Teil, da ist eigentlich das meiste Fleisch dann komplett aufgegessen. Und dann habe ich schon gemerkt, ey, jetzt geht's nicht mehr. Jetzt geht nichts mehr. Das ist dann doch so.
Und läuft der Darm dann durch den Hummer und dann muss man den Darm...
Ja, aber den ziehst du ja ab.
Ja.
Also da gab es irgendwie, ich hatte ja die Profis links und rechts um mich und dann... die haben auch so genau zugeschaut, dass ich nicht einfach was verschwinden lassen konnte.
Ja.
Aber mein Kleinster saß neben mir und der hat einfach ein Schlachtfeld angerichtet. Er hat dieses Ding einfach zerrissen
in
1000 Teile und irgendwann war nicht mehr so richtig erkennbar,
was
ist und so. Ja, ja.
Es wirkt auch nur, wenn das weiße Fleisch plötzlich sich so grün, dunkelgrün, schwarz färbt. Jetzt habe ich den Darm erwischt.
Oder dann gibt es, glaube ich, auch noch die Leber, ist das so, die auch nochmal so dunkel ist. Manche essen die da aber auch, aber die habe ich dann auch weg.
Ja, war das Fleisch gut? War dieses Hummerfleisch gut?
Ich finde nicht. Ich finde, es ist einfach fett. Eigentlich finde ich es so fett und
Also bestätige auch meinen Eindruck. Ich hab, wie gesagt, ich habe das einmal so richtig, klar, es gibt ja diese Hummerfleisch, was du bei uns auch kaufen kannst, meistens so gepresst dann. Das ist es, scheiße, wie heißt das, mit S irgendwas, Soibi, fällt mir das gerade an, Soni, glaube ich, oder so heißt das.
Ja, oder ein paar
Familien. Da ist so Krebsfleisch und so alles ein bisschen zusammengemischt und dann in diese Stangen gepresst.
Ja, genau.
Soni, glaube ich. Das ist okay irgendwie, aber das ist nicht was Leckeres.
Also ein paar Mal am nächsten oder am übernächsten Tag nochmal Hummer Roll gegessen. Auch echt sauteuer, glaube ich, 20 Euro ein Stück. Und da habe ich einmal nochmal probiert, weil so wie diese Mini-Ding. Und das war echt gut, aber eigentlich hat es eher nach Mayonnaise geschmeckt. Das ist einfach ultra Mayonnaise reingeschoben.
Ja.
Und dann schmeckt es halt. Genau, meine eigene Beichte ist, ich habe diesen wertvollen Hummer. Ich habe echt viel gegessen, aber ich konnte irgendwann nicht.
Hast du nicht aufgegessen?
Und dann habe ich den ganzen vorderen Bereich in einem Augenblick, als die Blicke der anderen nicht auf meinem Teller ruhten.
Also ihre Waffen gerade geputzt haben am Tisch.
Genau.
Ihre amerikanischen,
ganz schnell auf den Teller meines ihre kleinsten
amerikanischen
Kindes.
Großkaliber.
Also dieses große Stück Fleisch auf den Teller meines Kindes ganz schnell rübergesteckt, gelegt und so getan, als hätte ich auch das aufgegessen und wurde dann von einigen hochgelobt, dass ich den ganzen, weil dann habe ich es erst erfahren, dass eben meine Tante, also nicht meine Tante, aber dass die Tante ihren Hummer gar nicht geschafft hat und ich wurde dann gelobt, dass ich es geschafft habe, den ganzen Hummer aufzuessen. Dabei habe ich den einfach, dieses wertvolle Stück. Weichtier, ist es ein Weichtier? Hartier?
Schalentier. Was gab es dazu?
Es gab eigentlich nur Chips dazu, sehr interessant. Es gab nochmal so eine Wasser, so ein warmer Sud, ich weiß gar nicht, was
richtigen
das wollte.
Richtigen Chips?
Ja, Sud, dann gab es Butter, heiße Butter und Chips. Und die meinten auch, es geht überhaupt nicht um Side-Dishes hier, es geht hier einfach um Hummer. Also das okay. Normale, und ich musste echt, um diesen Fettgehalt zu neutralisieren, habe ich schon sau viel Chips gegessen.
Ja.
Also kein Highlight, Hummer.
Okay. Ja, schön.
Ich glaube, hier in Deutschland ultra viel, oder?
Ja. Und dort ist es da günstiger, oder was?
Ja, ich glaube, da kostet ein Hummer jetzt so gekocht, aber halt nicht zubereitet, 8 Euro.
Wirklich?
8 Dollar, ja.
Krass.
Und was kostet hier? 50?
Also ja, eher 108. Okay. Ich finde es einen großen Hummer. Wir sind in Hamburg, können wir morgen mal Hummer essen gehen. Da bist du eher 108 los wahrscheinlich.
Genau, das ist natürlich dann zubereitet und so. Ja, deswegen muss ich das irgendwie auch mitnehmen. Und deswegen habe ich auch
gesagt, ja, ich bin dabei. Muss man auf jeden Fall machen. Ja, klar.
Aber es gibt ja, ich finde, manchmal wird so ein bisschen verwechselt, ob es jetzt so cool, ob die Sache an sich, wie Kaviar, ob die Sache an sich geil ist, weil es selten ist und weil es ein Ritual ist, oder ob es einfach so geschmacklich geil ist. Also nennt mich jetzt dumpf, aber eine Bratwurst, finde ich, ist einfach was mega Geiles.
Alter, ich hab so viele Sünden, Alter, die eine hängt genau damit zusammen. Ja, vielleicht beichte ich sogar die heute, um nicht so viel zu verraten, weil ich glaube, dieser Podcast läuft darauf hinaus, dass du heute nicht mal komplett deine Erzählung aus New York fertig bist und ich erst nächste Woche. Ich bin heute so ein bisschen dein Sidekick und es ist mir eine Ehre, das auch mal sein zu dürfen. Weil nee,
jetzt will ich gerade viel Gesprächszeit. Ist jetzt die Frage, wollen wir es so machen oder wollen wir jetzt sagen,
du brichst jetzt ab mal, in New York.
Genau, und du gehst mal, man taucht ein bisschen in dein Thema ein. Weil das würde mich schon auch sehr interessieren.
Ja, aber dann dürfen wir nämlich 2 Wochen nicht mit drüber sprechen. Ne? Das ist ja die Scheiße, wenn ich jetzt gar nichts sage dazu. Dann machen wir Folgendes. Wir machen jetzt mal ein kurzes Päuschen, spielen ein bisschen Musik. Am besten Diego Maradona einfach.
Wollte ich auch gerade vorschlagen.
Um einfach weltumspannend zu sein. Du warst in Amerika, Diego Armando Maradona war aus Südamerika. Ich war in am Nil unterwegs, in Ägypten unterwegs. Das heißt, wir haben die ganze Welt irgendwie bereist. Deswegen, wir spielen diesen Song, weil wir einfach nichts anderes spielen dürfen als Hämatom in diesem Podcast. Und dann hören wir uns mit meiner Beichte. Bis gleich.
Diego Mara! Wir tragen uns auf Ende. Diego Maradona an der Box für den Lieb.
sind wir auch schon wieder. Ich freue mich jetzt nämlich auch, ein bisschen was über Ägypten zu erfahren und auch mal ein bisschen jetzt hier Sidekick zu sein, weil die erste Frage an dich wäre, wie lange fliegt man nach Ägypten?
Nach Ägypten fliegst du fast 5 Stunden. 4 Stunden 50. Wir sind von Leipzig geflogen. Ach, wo soll ich anfangen? Das ist eine riesengroße Geschichte. Ich habe, also ähnlich wie bei dir, so viel erlebt. Und ich würde sagen, ich habe jetzt auch beides erlebt. Ich finde, von diesem beeindruckenden Faktor war es total vergleichbar. Also ich weiß, als ich in Amerika war, war ich so geflasht, weil es so anders ist, ja, als alles, was ich vorher gesehen habe. So innerhalb Europas, wenn man so unterwegs war. Es war ähnlich wie in Moskau. Für die Moskau war auch nochmal so ein Film. Das war auch nochmal so ganz was anderes.
Können wir sogar vorstellen, dass Ägypten noch mehr anders ist.
Weil nee, ja, aber ich glaube, genau. Ich meine, so mit Amerika jetzt vergleichbar. Das war so, also wie in Moskau da hast du gemerkt, okay, das ist eine andere Welt. So. Das ist nochmal was anderes. Ja, ja. Und in Amerika fand ich das auch. Klar ist irgendwie am Ende dann die Quintessenz ist dann, die haben auch den gleichen Scheiß, wie wir halt so haben, aber irgendwie läuft das Leben anders, es fühlt sich anders an, es ist ein anderer Film. Es ist auch, das hängt natürlich damit zusammen, dass man, Internet ist so eine Sache, so wenn man, also funktioniert halt einfach nicht, so bei uns hast du halt einfach ein Internet, dann läuft es halt einfach komplett anders. Es ist die Krankenversicherung, es ist das Geld, was man wechseln muss, weil Euros dann nichts gelten und so. Also es ist einfach ein anderer Film so und dann ist das Schnack der Menschen ein anderer. Und dieses Gefühl hatte ich in Ägypten auch. Also ich weiß, okay, wir sind in Leipzig gestartet, haben eine Stunde verpennt. Wir hätten um 1.50 Uhr aufstehen müssen, weil um 4 Uhr unser Flug gegangen ist oder so. Nee, und weil um 6 Uhr unser Flieger gegangen ist und wir mussten nach Leipzig und mussten 2 Stunden fahren und haben einfach eine Stunde verpennt. Meine Partnerin hat einfach Schlummertaste gedrückt, 16 Mal, bis sie wirklich eine Verwirrung. Und ich habe meinen Wecker falsch gestellt. Ich habe einen Wecker zu spät. Ich habe gedacht, ich drehe durch. Ich stehe auf mitten in der Nacht, hast nur 3 Stunden gepennt. Und rast dann wie so Idioten nach Leipzig, Alter. Gott sei Dank war die Autobahn leer und wir konnten wirklich durchrasen und kamen dann rechtzeitig an. Also wirklich, es war alles gut. Aber einfach eine Stunde zu verpennen, wenn man nach Ägypten will, das macht keinen Spaß.
Weil Flug verpasst, ist ja alles kaputt.
Ne? Ja, ist alles kaputt. Scheiße. Und dann fliegst du.
Aber war es dann hektisch am Flughafen?
Nee, so? ging auch nicht. Aber ich konnte mein Flugbier nicht trinken. Weißt du, mein Ritual ist immer 2 Flugbier. Und das konnte ich dann nicht. Ist auch mittlerweile egal, vor 5, 6 Jahren hat mir das...
Ein Muss.
Ja, hat mir das kaputt gemacht. Sondern... Um das kurz zu fassen, nur diesen Anflug auf Hurghada, wir sind bis nach Hurghada geflogen und du fliegst dann und schaust dann aus dem Fenster und schaust dann runter und siehst, jetzt alles gelb. Alles ist halt gelb. Du warst ja schon mal in der Wüste, die brauche ich das alles nicht mehr nicht erzählen.
Nee, aber in dieser krassen Wüste war ich ja leider noch nie. Da bin ich ja ein bisschen neidisch.
Aber das ist schon echt ein Film. Und je tiefer das Flugzeug kommt, desto gelber wird's. Und es ist trockener. Und dann fliegt es so eine Kurve, weil du fliegst an diesem Flughafen vorbei, musst dann nochmal und denkst, okay, alles klar. Der holt Anlauf und dreht mal um, weil er vor der anderen Seite landen muss. Und dann siehst du auf der einen Seite das Rote Meer eben und auf der anderen Seite die Wüste und denkst dir, okay, das sieht schon aus dem Flugzeug, sieht das einfach anders aus. Dann steigst du aus und dann, wir haben so eine Hitzewelle erwischt, 45 Grad im Schatten. 45, Alter. Und 45 Grad fühlen sich auch an wie 45 Grad. Okay. Es ist einfach verdammt heiß. Und wir haben einen ganz tollen Reiseführer namens Aladdin, die haben sich natürlich alles so genannt, damit die deutschen dummen Touristen sich das merken können. Also einer hieß halt Moses, der andere halt Aladdin. Wie sie halt alle, ja, all die Märchen hat einfach durchgespielt. Und der hat mehrere Sachen gesagt, unter den tollen Spruch, bitte hören Sie mir zu, er wollte einfach, weil Leute natürlich sofort fotografiert haben in den Tempeln und so, oder losstimmen wollten, um irgendwas anzuschauen. Und er hat einfach gesagt, bitte hören Sie zuerst zu und dann fotografieren Sie, denn man sieht nur, was man kennt oder was man weiß. Entschuldigung, man sieht nur, was man weiß. Okay. Und der ist mir so hängen geblieben. Mhm. Ist ein ganz, ganz toller Satz. Vielleicht ist es sogar der Titel dieser Sendung. Man sieht nur, was man weiß.
Man sieht nur, was man weiß.
Genau, und dann steigst du aus in Ägypten und bist erstmal in Ägypten und dann ist da, siehst du einige Touristen, aber du merkst auch, das ist ein anderer. Einfach ein anderer Film. Und ich weiß nicht, jetzt verliere ich dazu ein bisschen den Faden. Ich wollte beim Kulinarischen sein. Und dann waren wir unterwegs und ich werde dann noch, oder in den nächsten Folgen ins Detail gehen, aber meine Beichte, um jetzt da wenigstens meinen Haken drin zu machen, ist, ich war total begeistert vom ägyptischen Essen auf diesem Schiff.
Erstmal keine Beichte.
Erstmal keine Beichte. Sünde. Aber das kippte dann relativ schnell, so nach 5, 6, 7 Tagen. Und ab Tag 7 hatte ich nichts anderes im Sinn wie ein deutscher Schnitzel mit Kartoffeln. Wirklich. Und das sind die Leute, wir haben sogar Songs gegen diese Menschen geschrieben, Alter. Wir haben sogar Songs gegen diese Menschen geschrieben. Grenzzäune am Tellerrand. Aber ich habe mich so gefühlt, wirklich. Und das Erste, was ich gemacht habe, als wir nach Deutschland kamen, ist Schnitzel mit Kartoffeln gemacht. Bock hatte auf ein festes Fleisch, okay, mit einfach Kartoffeln dazu. Bisschen Butter drüber, Kartoffeln und rote Beete.
Sind die Mägen dann doch unterschiedlich? Weil an sich stelle ich mir ägyptisches Essen total lecker vor.
Wirklich. Das war auch wirklich, wirklich gut. Aber es ist leider, während die Klischees dann, die Narrative dann drehen dann doch ein. Wir waren zu viert unterwegs und 3 davon hatten halt ab Tag 5 einfach Magenprobleme und zwar allerüberste Sonne. So dass du wirklich nur mit Magenkrämpfen und wirklich 6, 7 Mal am Tag am Klo. Du hast eine Sache gegessen und was am Klo gesessen. Also ich weiß gar nicht, was aus mir rauskam.
Total interessant.
Was aus mir rauskam, ich habe nicht mal so viel gegessen. Ich habe am Schluss die Mahlzeiten einfach ausfallen lassen. Und du kennst mich. Ihr kennt mich alle draus. Ihr wisst, wie ich aussehe. Ihr wisst, wie gerne ich esse. Ihr wisst, dass ich im Urlaub mich gehen lasse. Und ich sage, scheiß drauf.
Genau, aber das sind ja keine Keime oder so. Das muss ja
irgendwie. Doch, das sind natürlich Keime. Es ist Wasser. So, es ist das Wasser und wir vertragen dieses Wasser einfach nicht. Deswegen bist du auch gewarnt. Kein Obst, keine Salate. Und wenn dann nochmal mit Mineralwasser, Zähne putzen nur mit Mineralwasser und so. Das ist am Ende was, Eiswürfel, ganz wichtig bei 45 Grad Hitze.
Das ist ja interessant.
Und es ist am Ende das Wasser. Ein Kind von mir hat einfach nur Pommes gegessen und das ist super durch den Urlaub gekommen. Und Aladdin hat noch in der Sache gesagt, genau, die hat er nämlich noch erzählt.
Und hat er auch gesagt, das ist Wasser? Oder hat er gesagt,
ja, das ist das Erste, was er dir sagen. Bitte nutzen Sie für alles, was geht. Wasser auf diesem Schiff, muss man sagen, wurde auch angeblich alles mit Mineralwasser zubereitet. Die bereiten dann wirklich das alles vor. Und es ist auch bei uns nicht auf dem Schiff passiert. Doch, stimmt, es ist tatsächlich auch auf dem Schiff passiert. Wir hatten so, ach, von denen werde ich noch viel erzählen. Wir hatten
aber kannst du mal ganz kurz umreißen, wie der Trip eigentlich aussah? Wo bist du gelandet?
Kann ich. Ich möchte meine Beichte abschließen. Also meine Beichte ist, um das abzuschließen, ich habe mich wie ein scheiß alter deutscher Tourist zu dermaßen auf meinen Schnitzelpommes gefreut. Oder mit Kartoffeln gefreut. Das war wirklich, also das, ich wollte einfach einen scheiß Schweineschnitzel essen.
Das geht natürlich nicht. Punkt. Das ist schwach. Macht man nicht, wenn man Gast in einem anderen Land ist. Und da braucht es einen schlimmen Ablass und du musst nochmal nach Ägypten.
So, wir sind gelandet in Hurghada, wurden dann abgeholt und wurden mit so einem ganz kleinen Transporter, die fahren sehr oft diese Mitsubishi-Transporter, die man vom ES aussieht, sehr gerne.
Diese Pickups.
Ja, diese oder? Pickups sind es, aber nicht, das sind die Mitsubishi, sondern so kleine Busse. So Busse für 2, 4, 6, da passen glaube ich so 12 oder 13, 14 Leute rein, irgendwie so. Und genau, mit diesem Teil mussten wir einmal durch die Wüste durch, von Hurghada, vom Roten Meer, bis nach, bis nach Luxor.
Wie lange ist die Fahrt?
Ja, dauert schon eher 4,5 Stunden.
4,5 Stunden und hast links und rechts nur Sand.
Du hast links und rechts nur Sand und Berge.
Das finde ich.
Berge, sehr steinige Berge. Und wenn die Berge wieder vorbei sind, wird es Sand. Aber um die Berge rum ist auch alles Sand. Ist einfach Sand.
Und die Straßen, sind die geteert? Oder ist es?
Straßen sind geteert. Und das ist so die Frage, wie die das hinkriegen. Die sind sehr gut, die Straßen. Keine Straßen, oder kaum Straßenschilder.
Okay.
Der uns abgeholt hat, die können auch wirklich super Deutsch. Teilweise können sie Deutsch, Englisch, Polnisch. Russisch und Arabisch. Also du hast 5 Sprachen. Fast jeder, der da irgendwie was zu melden hat, ist 5 Sprachen unterwegs. Zumindest in diesen Grundbegriffen. Ne?
Und auf diesen Straßen durch die Wüste ist da viel Verkehr?
Es ist sehr viel Verkehr.
Also es ist, man fährt da nicht alleine mit dem Auto?
Nein, überhaupt nicht. Die Straßenseiten sind getrennt. Du hast hier die Spur, die nach rechts, also nach oben führt. Und dann hast du dazwischen nochmal irgendwie 150 Meter und dann fährt jetzt die Spur wieder zurück nach Hurghada. Du fährst. Die Art und Weise zu fahren ist unfassbar abenteuerlich. Ich gesagt, der Kollege, der uns da geführt hat auf dieser Reise, hat sofort gesagt, bitte verwechseln Sie nicht, machen Sie einfach keine Vergleiche zwischen deutschen Straßen und deutschen Straßenverkehr und ägyptischen Straßenverkehr. Glauben Sie mir, Sie sind hier sicher, aber schauen Sie nicht aus dem Fenster und vergleichen Sie die deutsche Autobahn jemand. Das ist ein anderer Schnack. Und da wird überholt auf drei Spuren. Teilweise, also eine normale zweispurige Autobahn wird teilweise zu vierspurigen Autobahn. Und neben anderen, da kommt ein Esel vorbei, den überholt man halt dann. Es ist sehr, sehr abenteuerlich. Weißt du, ob du meinen Film gesehen hast, den ich so zusammengeschnitten habe? Weil ich habe da sehr viel gefilmt.
Ja, cool.
Und das war, ich habe mich gezwungen dazu, das Handy auszuschalten, weil ich es einfach aufsaugen wollte. Ich wollte es für mich selber haben, einfach für meinen Kopf. Und irgendwann kommst du dann, also jetzt geht natürlich schon sehr ins Detail rein, aber mitten in diesen vier Stunden gibt es halt eine Tankstelle und gleichzeitig ist es so ein ganz kleiner Bazar und gibt es eine Toilettenmöglichkeit, wo ich bis heute frage, wo haben die das Wasser eigentlich her gehabt in dieser Scheißwüste für diese Toiletten? Und da sind wir natürlich wie die Vollidioten-Touristen sofort als allererstes reingefallen. Er hat gesagt, geht rein, geben Sie 50 Cent fürs Klo, du musst überall Trinkgeld haben. Überall Trinkgeld, sehr aufdringlich teilweise. Es wird auch nie, das steht nirgends im Preis da, weil immer alles Verhandlungsbasis ist. Steht nie im Preis da. Und es wird immer, nimm. Und erst wenn du es genommen hast, sagen die den Preis. Ich habe dort einen Cola getrunken für 4 Euro das Stück. Wir haben 4 Colas, also vergleichbar mit New York, mitten in der Wüste, vergleichbar mit New York, für 0,2er Cola, 0,25, glaube ich, ein Viertel Liter, ich glaube 4 Euro pro Stück. Zahlst du erstmal, weil, was willst du, legst dich nicht mitten in der Wüste mit irgendwelchen Menschen, Alter. Alle total freundlich, gehen den Weg immer über die Kinder. Ach, süßes Kind, ich habe auch Kinder. Wollen Sie, ich habe hier Brillen. Und wir natürlich so, ja klar, logisch, so eine Brille brauche ich. Hatte ich keine dabei. Dann hat sich jeder von der Familie eine Brille ausgesucht. Ich sagte, ja, Gemeinde, das geht schon mal rein. Ich zahle mal und dann gehe ich da rein.
100 Dollar.
Sie gehen rein, nee, reicht nicht, 160.
Für 5 Brillen, vier Brillen.
Für 4 Sonnenbrillen, die halt aus China für 1,99 sind. Aber ich sage, Junge, vergiss es. Was dann? Also keine Ahnung, 100? Nee, 130. Ich sage, Alter, 100 oder du kriegst die Brillen wieder zurück. Also du wirst dann irgendwann nach dem fünften Gespräch, wirst dann, weil wir das nicht gewohnt sind, auch so ein bisschen ungehalten. Ich sage, nein, 100 Euro, das ist eh schon so viel.
Ultra viel.
Ja, okay, dann gibst du dir die 100 Euro und was für mich? Also die wollen das und wollen aber noch was für sich selber haben, als Tipp.
Aber da müssen die auch teilweise ultra coole machen.
Ja, wie gesagt, ich habe mich da auch nicht drüber geärgert, weil es war so, im Bus, ich bin reingekommen, wir sind ja mit zwei noch weiteren Pärchen so gefahren, eine Familie und mein Pärchen, die wir dann lustigerweise über den ganzen Urlaub, die uns da so, also wir waren da das erste Mal zusammen und wurden dann aber zu so einer kleinen Clique, die uns da aufgelegt haben, ich habe gedacht, mein Gott, was soll das jetzt? Dann hat er halt einfach einen schönen Tag gehabt, kann seinen Kindern irgendwie was bezahlen. Also, weißt, für mich bricht deine Welt nicht zusammen. Ich fand das eine lustige Geschichte und habe mir gedacht, okay, ist halt so.
Und hilft der Führer aber, wenn man da irgendwie Fragen hat?
Oder ja, der warnt halt einfach. Der mischt sich da nicht ein, weil er dann sagt, leben und leben lassen. Das habt ihr, aber warnt nicht vorher.
Genau, wollte ich gerade sagen. Macht er warnt schon vor.
Sie stehen daneben und hält die weg. Aber vorher sagt er, pass auf, das und das kostet, darf so und so viel kosten. Mehr sollten sie nicht dafür bezahlen.
Ja, okay.
Genau, und dann fährst du, und dann, das war total schön eben, und das an dieser Reise war, dass wir dann direkt nach China kamen, das heißt wirklich China, aber K-I-N-A geschrieben, eine Großstadt, beziehungsweise ein ganzer Regierungsbezirk, der irgendwie 3 Millionen Menschen beherbergt. Und das, dann hast du gesehen, also hast du wirklich dann Ägypten gesehen, wie Ägypten halt ist. Und da muss man schon sagen, Ägypten ist dann in diesen Orten, in diesen Momenten einfach ein Drittweltland, ein sehr, sehr armes Land. wo die Menschen aber immer am Lachen sind. Die haben, egal, wenn wir durch die Stadt gefahren sind, dann kam wieder ein Bananen. Ich wusste gar nicht, dass Ägypten ein riesengroßer Bananenproduzent ist.
Wusste ich auch nicht.
Und okay. Tomaten zum Beispiel. Also ich glaube 70-80% alle Tomaten, die Heinz Ketchup verwendet, kommen aus Ägypten.
Okay, interessant.
Und du kommst da in diese Städte reingefahren und stehst an Kreuzungen und jeder, der diesen Bus entdeckt und entdeckt, dass du ein Tourist bist, winkt und freundlich, hola, hallo, hallo, winkt dir zu. Ich hatte zwei Töchter dabei und eine meiner Töchter, ich sag mal so, mit der kannst du schon rausgehen, sie schaut nicht verkehrt aus. Also es ist einfach ein hübsches Kind, wobei die sind mittlerweile schon sehr erwachsen. Und da, wie die Fliegen haben, die hat sie so angezogen, weil die natürlich, sie wurde angezogen von ihnen, von ihrem Aussehen, weil sie nicht verschleiert war und so weiter. Und da musste, also als Papa passt er natürlich drauf, aber ich muss auch sagen, total sicher, also ich habe mich, es gab keine Sekunde, in der ich mich unwohl gefühlt habe oder ja, gedacht habe, es ist gefährlich oder ich Angst gehabt hätte um mein Handy oder um meinen Geldbeutel oder sowas.
Ja, okay.
Das war ich habe mich total sicher gefühlt.
Und so eine Stadt mit 3 Millionen wahrscheinlich ultra laut und voll.
Ja, die ganze Gegend ist halt 3 Millionen. Und dann kommst du nämlich in die Nähe schon des Nils. Genau, auch wie gesagt, viele Esel, alles spielt sich draußen ab. Die Leute sitzen dann zusammen, sobald die Sonne, die verschwinden zwischen 12 und 5 verschwinden sie und dann kommen sie raus und sitzen zusammen, ja, so in großen Gruppen an der Straße, während die Autos, LKWs, Bananenlaster, alles durch diese Städte mit 70, 80 Stundenkilometer fährt und ich hab teilweise aus dem Fenster geschaut, Alter, jetzt geh mal drauf, jetzt werden wir sterben. Aber nein, das regelt sich dann irgendwie von selber. Und dann läuft wieder ein Hund nebendran, also ducht über die Straße durch. Dann sitzen wieder 4 Opas, keinen Zahn im Mund. Die hat aber irgendwie Wasserpfeife, Qualmen und so. Wirklich ein komplett anderer Film.
Genau, ich finde nämlich auch, also da ist der Kontrast nochmal viel größer als mit Amerika.
Ja.
Das ist ja alles trotzdem irgendwie so vertraut, egal ob durch Filme oder weil halt jetzt auch H&M einfach überall ist und so. Und das ist ja wirklich eine andere Welt.
Du siehst Häuser, auf denen einfach keine Dächer sind. Sag, warum haben die keine Dächer? Weil wir es nicht brauchen. Sag, warum? Naja, letztes Jahr hat es 15 Minuten geregnet. 2023 hat es da in dieser Gegend, in der wir waren, 15 Minuten geregnet. Sag, dann regnet es halt. Dann ist es halt mal nass für, wenn es diese 15 Minuten regnet, dann ist es halt mal für 3 Stunden nass, das Obergeschoss, und dann was das halt wieder.
Man ist fast dankbar darüber wahrscheinlich.
Ja. Ist alles nee, eigentlich gar nicht so, weil die Häuser das nicht aushalten, wenn er sagt, also die Substanz der Häuser würde einen richtigen Regen einfach nicht aushalten.
Ja, okay.
Genau, und da kommst du an den Nil und das ist das, man kennt das natürlich von der Landkarte so, aber wenn du das siehst, ist nochmal was anderes. Du hast halt den Nil, du hast links und rechts diese vegetative Zone, die ungefähr so kommt immer drauf an, zwischen 200 Metern und vielleicht 600, 700 Metern ist, links und rechts, was total grün ist, wo alles wächst, alles. Wunderschöne Bäume, die am Blühen waren und total bunt waren. Und danach ist die Wüste. Und danach ist Wüste. Und die geht halt nochmal 500.000 Kilometer lang, links und rechts.
So ein Wahnsinn.
Und das nur diesen einen Streifen. Und an ihrer Stelle würde ich halt einfach, wie gesagt, ich würde an ihrer Stelle kämpfen, ich würde bei der UNO sein, ich würde protestieren, ich würde mich an jeden scheiß Flughafen dieser Welt kleben, um dieses Klima zu retten, weil wenn dieser Fluss nicht mehr ist, dann ist Ägypten tot, dann gibt es da nichts mehr. Zumindest dieser Streifen ist halt tot.
Ja.
Dann zieht sich halt von oben nach unten, sehr ewig lang, keine Ahnung, ich glaube, der Nil ist der längste, zusammen mit dem Amazonas, der längste Fluss der Welt mit 6.500 Kilometern, entspringt in Kambodscha, was auch sehr interessant ist, was ich nicht wusste. Genau, und ich würde so darum kämpfen, aber leider passiert es halt nicht und es ist sehr, 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 sehr für uns sehr, sehr bedrückend und sehr ärgerlich auch und auch nicht zu glauben, wenn du in diesen Fluss reinschaust, was aus diesen Schiffen, wir hatten dann so eine Kreuzfahrt eben eine Woche
lang auf dem Nil. Das heißt, eine Woche, also die Kreuzfahrt hat dann begonnen und dann war dann eine
genau,
Woche.
Genau, das war total schön, das war ein ganz kleines Schiff. Da haben insgesamt waren wir dann zu 80 Menschen, also 80 Menschen. Ja. Kurz zu vergleichen, auf der Full Metal Kurs sind 3.500.
Ja.
Also wir waren 80. Als wir ankamen, waren wir eher 18, wenn überhaupt. Okay. Den ganzen Tag, weil die Gruppen unterschiedlich ankamen. Und waren dort, hatten einen wirklich unfassbaren Service. Ein tolles Team, eine tolle Crew. Die haben das auch super gelöst mit den Tipps, also mit dem Trinkgeld. Du warst in Amerika, da läuft auch viel über Trinkgeld. Und Ägypten eben auch. Und um aber den Leuten das zu ersparen, dass das Servicepersonal immer auf diese Tipps wartet, gibt es einfach eine Regel. Also pro Mann, pro Tag 5 Euro. So, und dann zahlst du, wir waren so 4, 20 Euro pro Tag mal 7, 140 Euro. Die zahlst du direkt am Anfang, hast deine Ruhe. Die Menschen sind total glücklich darüber, weil es sehr wichtig für sie ist. Diese Tipps, die wird unter der kompletten Crew verteilt und die sind, tragen einfach dazu bei, dass die Menschen dann einfach ein vernünftiges Einkommen haben, weil es einfach auch keine Arbeitslosenversicherung gibt. Und dann waren wir auf diesem Nil unterwegs und ich muss sagen, diese Nilreise, ich konnte mich gar nicht satt sehen, das war so. Ich weiß nicht, habe ich mir ein Video geschickt von.
Nur vom Dieselmotor, der gequalmt hat.
Ja, genau. Ich wollte dir die schönen Seiten zeigen. Und dann waren wir eine Woche lang auf diesem Nil unterwegs und haben jeden Tag Ausflüge gemacht. Relativ früh, das ging immer so um 6 los, damit du einfach nicht in diese Hitzewelle reinkommst. Mhm.
Und nachts ist das Schiff dann gefahren?
6 aufstehen, ja, unterschiedlich. Nicht immer, aber unterschiedlich. Und allein wie das Schiff tuckert ja vor sich hin, das gibt ja nicht Gas. Und der Nil ist so, ich würde sagen, so vielleicht 50, 60 Meter, natürlich unterschiedlich, 50, 60 Meter breit. Das heißt, du siehst links und rechts halt überall diese vegetativen Zonen mit eben Mango-Plantagen, mit Bananenplantagen. Immer wieder ist auch so eine kleine Insel, die dann auf dem Nil entstanden ist. Grünfläche. Das ist total klein, keine Ahnung, lass das vielleicht einen halben Quadratkilometer groß sein, wenn überhaupt. Und dann steht eine Hütte dort und dann siehst du eine Familie, die gerade um ein Feuer sitzt. Da vorne ist ein Boot, die haben irgendwie einen Wasserbüffel und einen Esel dort stehen. Bis heute frage ich, wie dieser Esel da hinkommt. Wasserbüffel kann schwimmen, aber wie dieser Esel da hinkommt, vielleicht kann er auch schwimmen.
Das klingt schon mega
und cool. Und dann kochen die halt da, du fährst vorbei und die schreien, Ola, Ola. Genau, und dann machst du jeden Tag deine Ausflüge, wie gesagt, zu unterschiedlichen Zeiten, entweder früh oder nachts. Und fährst, das sind nur 300 Kilometer, glaube ich, bis nach, also wir sind von Luxor nach Aswan gefahren, da wo der größte Staudamm der Welt ist, glaube ich, außer in China. Dieser riesengroße Staudamm, den sie damals gebaut haben. Deutsche Firma hat es damals gebaut, natürlich, wer sonst. Genau, und dann fährst du wieder zurück und es ist super durchstrukturiert, der Tag.
Man fährt die gleiche Strecke wieder zurück.
Mit unterschiedlichen Höhepunkten auch wieder. Du kommst dann nachts auf, wirst auf dem Bazar mitgenommen, dann wird dir nachts mal in den Bazar gezahlt und Gewürzvorstellung und darfst probieren und also wirklich irre. Also ich fand diese Nilkreuzfahrt war mit das Schönste, was ich mein ganzes Leben gemacht habe, weil es so
krass
entspannend war. Und dann, aber da müsste man eine ganze Sendung drüber machen, das kann ich jetzt nicht alles erzählen, in diese Tempel reinzugehen, das zu sehen, ich habe so Gänsehaut gehabt, ich war in dem Grab von, wie man in Tal der Könige bekannt, unter anderem von James Bond, da kommst du hin, zum einen glaubst du, du bist bei Life of Brian, du bist einfach mittendrin und denkst, irgendwo kommt jetzt Brian einfach raus und hinter ihm seine Mutter, die ihn zusammenschaltet, dass er nicht aus Rübennasenhausen kommt, dann ist das alles in diesem Berg, alles hat irgendwie einen Sinn und warum sie das gemacht haben, in welchen Kreuzen und geradeaus und vor einem Tempel, da waren auf der einen Seite des Nils waren die Lebenden, dann ging es über den Nil drüber zum Tal der Könige, wo sie einfach ihre Verstorbenen dann begraben haben, teilweise 30, 40 Jahre für so ein Grab gebraucht haben, die Pharaonen haben es nicht mal besucht, Wahnsinn. Weil sie die Möglichkeit auch nicht hatten. Und dann gehst du, wir waren in diesem, im ersten Grab vom Ramses IV. Und ich bin rein, wir sind in die Tränenrunde gelaufen, weil ich das nicht fassen konnte, wie viel Geschichte da ist. Du machst dir kein Bild, wie schön das gemacht ist, wie gut das gemalt, was sie für Farben benutzt haben. Ich möchte wissen, wie viele Leute dabei gestorben sind, um das zu bauen. Und du gehst dann rein und es ist so eine Zeit, jetzt hört die Saison auf, am Nil, weil es zu heiß wird. Also es kommen keine Touristen. Okay. Unser Schiff, das war die letzte Fahrt für unser Schiff. Das ist dann für 3 Monate zur Wartung nach Kairo gefahren. Das heißt, alle Tempelanlagen waren relativ leer. Ich hatte abends eine Vorstellung, also viele, die vielleicht den Film James Bond kennen, der Spion, der mich liebte, als er sich in diese russische Spionin verliebt, da wurde eben in diesem Karnak-Tempel gedreht, mit diesen riesigen Säulen, wo du einfach nur da standest, Leute, wie habt ihr das geschafft? Wie mein Schwiegervater zu mir gesagt hat, und bei uns wird ist eine Brücke nach 50 Jahren kaputt und muss nochmal neu gemacht werden. Ich sagte, ja, Alter. Und die haben das sind Säulen, die sind, ich weiß nicht, 25, 30 Meter hoch und stehen da ohne Mörtel, ohne nichts.
Genau, teilweise auch überhaupt nicht beantwortet, wie sie es wirklich gemacht haben.
Ne? Ja, das gibt natürlich schon, die haben schon erzählt, die haben so
Rampen
gebaut. Die haben Rampen gebaut, ja, genau. Das Ding dann also aufgestellt und die Rampe wieder zurückgebaut. Es hat dann Jahrhunderte gedauert. Und wir sind so ein wir sind ein Vogelschiss, Alter. Die ganze Menschheit, also das, was wir als unsere Zeit so sehen, die Moderne, die Neuzeit, ist ein Vogelschiss, Alter. Die haben das über 4000 Jahre gemacht. Das ist so viel, das ist so ein unfassbares Land. Du fühlst dich, als wärst du am Anfang der Menschheit. Also, da ging halt also, ja, die Mayas gab es noch natürlich in Südamerika so. Da war ich jetzt halt noch nicht. Aber da ist so, die ganze Kultur und so, das ging ja alles damit. Ich weiß nicht, ob die Griechen, wahrscheinlich werden Historiker mich jetzt, und wir haben viele Historiker in unseren, als Podcast-Fans, mich steinigen. Aber ich behaupte das einfach jetzt mal mit meinem Halbwissen. Das war halt der Anfang der Kultur, da wurde halt aus Affen, aus Menschen, die in Höhlen gelebt haben, plötzlich entstand halt eine Zivilisation, die natürlich über Gott und Glauben und so sich entwickelt hat. Genau, also gesagt, ich merke schon, ich bin jetzt gerade in so einem Redefluss, weil ich so beeindruckt war, es gab, da wollte ich drauf hinaus, genau. Es gibt eben in diesem Film bei James Bond, gibt es eine Szene wie in der Sean Connery, ist es Sean Connery oder ist es der zweite? Nee, nach Sean Connery kam
Roger Moore.
Roger Moore kämpft mit dem Beiser in diesen Tempeln. Und es wurde genau da gedreht, in Karnak. Ah, genau, okay. Da mit diesen
Säulen. Jetzt weiß ich auch, welcher Film das ist.
Und da gibt's zwei Kampfszenen, einmal die erste im Hellen und dann gab's aber nochmal relativ spät dann im Film nochmal eine im Alten. Okay. Das ist aber eher bei Kairo gedreht worden. Und da war das auch mit so einer Lichtshow und so einer Stimme. So, kennst du diese alten Hörspiele, die viel zu laut sind vor der Stimme? Die Stimme ist halt viel zu, also wenn du so alte Tikagagis-Kassetten anhörst.
Ja, ja, ja,
die sind, also niemand würde es mehr so abmischen. Die haben viel, also sind viel zu wuchtig so. Und dann sind wir eben in diesem Karnak-Tempel und keine Sau wollte diese Vorstellung sehen. Das war so eine Lichtshow mit so einer. Wir waren in diesem Karnak-Tempel zu acht.
Okay.
Wir acht, der Typ, der das Ding gesteuert hat, sechs Hunde und fünf Tempelwächter. Das sind immer so Tempelwächter, sind da immer unterwegs mit ihren langen Kutten und die passen auf den Tempel praktisch.
Und was ist das, eine Lichtshow im
Tempel? Genau, und du beginnst am Anfang dieses Tempels, sind ja immer so, das hat ja auch totalen Sinn, das ist der Anfang, du gehst rein, da gibt es irgendwie eine Säulenhalle, also oft sind die so aufgebaut. Die Säulen haben aber auch eine Bedeutung für jeden Pharao, für jeden Wichtigen, der hat sich eine Säule hingestellt, so bis du dann zum Schluss zum Allerheiligsten kommst, sowas ähnliches wie ein Altar dann bei uns. Ja. Und dann am besten Fall ist noch ein Obelisk da, die wollen sich alle übertreffen, so. Auch diese Obelisken, die haben 350 Tonnen. Wie haben die das aufgestellt? Wie haben die das so flach gekriegt, dass das Ding dasteht? Das ist wirklich.
Eine Pyramide. Ich meine, wie lange
baut man Pyramide? Kann ich, ja, bei Pyramide kann ich verstehen, wie ich die aufbaue. Ich brauche halt einen Stein nach dem anderen.
Okay.
Aber ein Obelisk ist halt, steht ja in Washington. Ja, du warst ja nicht in Washington.
Ja.
Wie viel Kunstraum, wie viele Obelisken in den Großstädten Europas stehen, in London, in Paris, die einfach aus Ägypten geklaut wurden, die wurden einfach mitgenommen. Kommen halt die scheiß Europäer und sagen, warte mal kurz, könnt mir. Und ich bin gleich fertig, Ich will gerne ganz kurz noch diese Karnak-Nachtstory zu Ende erzählen. Und das war auch super beeindruckend. Wir waren wirklich so eine ganz kleine Gruppe und dann diese Stimmung, die war so ähnlich wie beim Apache-Konzert, total laut aufgedreht. Und dann, willkommen am Anbeginn der Zeit. Und dann erzählt er diese Story, Alter, und das ist so wuchtig, das ist, es ist so heiß und das Licht, also dann machen sie wieder die Sphinxen, beleuchten sie, dann geht's zurück, dann beleuchten sie die Mauer, dann beleuchten sie die Hieroglyphen, dann geht's aus, dann, und dann stehst du in diesen Säulengarten, eine Säulenhalle, die dann unterschiedlich beleuchtet wird und erzählen sie, welcher Pharao gegen wen und wie sieht das, ich fand das einfach nur irre, ich fand das ganze Land, dieses Land fand ich, also diesen Abschnitt, diese eine Woche fand ich irre. Und dann ging's zu den Deutschen ans Rote Meer ins Hotel, Alter. Und da hätte ich kotzen können. Es war wie ein anderer Urlaub, wie ein anderes Land.
Aber ganz kurz, ihr hattet ja nicht ganz zwei Wochen und die Anreise waren ja auch schon 3 Tage. Oder war das dann doch alles relativ schnell?
Kompakt? Nee, warum? 4,5 Stunden oder 5 Stunden?
Das war alles dann am Ankunftstag? Ja,
12 Stunden. Im Endeffekt warst du am Schiff.
Da gab's keine Übernachtung dazwischen, gar nichts?
Nö.
Ah, okay, alles klar. Aber dieser Teil, muss ich sagen, der klingt sauspannend. Also eigentlich ja.
Klar, für unsere Kleine, wir haben eine Kleine dabei gehabt, so für die war das schon, die musste natürlich da durch.
So, nee, für weil, die ist war eher langweilig.
Naja, weil die natürlich halt bei 45 Grad sich Tempel anschauen, auf die du halt gar keinen Bock hast in dem Alter. So, dass das... Das
aber ist auch nicht, wenn die so spannend aufbereitet sind mit Lightshow.
Ja, das war was anderes, das war natürlich eine Ausnahme, das war halt einmal.
Okay.
Aber auch kein Internet an Bord und so, was auch geil ist. Ich habe das ja nicht gebraucht, aber für Kids ist natürlich was anderes. Aber ich habe kaum Internet. Es gab halt eine Stelle unten an der Lobby, wo ich den Internet halt hatte. Dann bist du halt irgendwie hin, so einmal am Tag, 15 Minuten, hast dir das Ding schnell runtergeholt, was du gebraucht hast, runtergezogen oder WhatsApp abgerufen. Und ansonsten war ich oben am Deck und habe einfach rausgeschaut. Ich habe mir einfach die Bäume angeguckt und habe es genossen.
So geil. Okay, dann das machen wir noch kurz. Dann Rotes Meer, Pauschaltourismus. Rote Meer war sau warm, oder?
Ja, natürlich noch nicht sau warm, schon warm, noch nicht sau warm. Aber das ist natürlich zum Schnorcheln, was total schön ist. Ich hab eine scheiß Schildkröte gesehen, Alter, schwimmenderweise. Das ist scheiß Schildkröte, steigt das Scheiß. Ich habe einfach, ich habe das glaube ich gepostet, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, unter Wasser gefilmt. Ich habe halt den kompletten Findet Nemo Cast gesehen. Der war halt einfach da. Farben, die ich mein ganzes Leben noch nie gesehen habe unter Wasser. Fische, die so bunt waren.
Alles bunt.
Es ist so bunt. Du hast so diese kleinen Korallenriffe oder so kleine Koralleninseln. Und du tauchst ein schon auf wirklich so auf Gürtelhöhe, tauchst du ein und fängst das Schnorcheln an und es ist alles voller Fische. Und dann hieß es irgendwie, da hinten ist eine Schildkröte. Und dann sind wir da hingeschwommen und dann war sie wirklich da. So auf vielleicht auf 2, 2,5 Meter Höhe oder Tiefe, Entschuldigung, schwamm halt einfach mitten unter uns einfach eine Schildkröte. Alter.
Das klingt schon geil. Ich muss sagen, dieser Part hat mir so ein bisschen gefehlt in meinem Urlaub. Einfach nochmal, irgendwie gehört dann doch auch zum Urlaub, irgendwie so ein Strand
entspannen.
Und Sonne.
Ja.
Und es ist ja auch so ein bisschen...
Ich weiß, was du meinst. Ich muss sagen, ich bin ja am Schluss dann wirklich ausgeflippt. Das erzähle ich euch aber einfach als Spoiler für nächstes Mal. Ich hatte ein Krisengespräch mit der Geschäftsführung des Hotels am Ende.
Oh, das, aber ist ein guter Cliffhanger. Ja. Da bin ich auch sehr gespannt.
Ja.
Aber ansonsten klingt das sehr, sehr schön. Und ich war noch nie in Ägypten. Ich habe Lust bekommen. Ich weiß nicht, wie es euch da außen geht.
Also diese Nilfahrt empfehle ich jeden. Keine Fliege, keine Mücken. Dinge gesehen. Also das werden dann alles nochmal dazukommen. Aber das, ich saß dann am ersten Tag, dann ging so ein Wind am Nil. Das war, als würde ich neben einem Föhn sitzen, Alter. Als hätte jemand einen Föhn angemacht und der würde mir direkt mit voller Hitze ins Gesicht blasen. So was habe ich noch nie gespürt. Also das war eine Hitze.
Warmer Wind.
Ja, aber du schwitzt nicht, weil es trocken ist.
Okay.
Es ist nicht wie auf Malle oder auch in Portugal oder so, wo die Brühe runterläuft.
Ja, okay.
Sondern du schwitzt natürlich, wenn du in der Sonne bist bei 43 Grad. Aber wenn du, sobald du dann im Schatten bist, schwitzt du gar nicht so schön. Und abends gar nicht. Abends schwitzt du. Es ist warm, aber du schwitzt halt nicht.
Na geil. Ich hab Bock. Das werde ich mir auf meine Reiseliste schreiben.
Ja, oh Gott, 1 Uhr schon.
Ja, die Zeit vergeht und Zeit vergeht. Wir müssen das Ding ja auch noch hochladen. Ich würde sagen, wir springen jetzt direkt noch ein bisschen zur Musik.
Ja.
Hast du Musik aus Ägypten mitgebracht?
Nein, das ist eine Beichte, eine Sünde. Ich habe keine Musik mitgebracht aus Ägypten. Es war aber alles total schön, aber ich habe sie leider nicht mitgebracht. Nee. Ich würde einfach was was draufschmeißen, was ich gehört habe. Ich würde gerne Shaggy draufschmeißen. Ich habe nämlich viel Shaggy gehört. Shaggy wiederentdeckt in Ägypten. It wasn't me. Wirklich ein toller Song. Und unter anderem deswegen möchte ich ihn draufschmeißen, weil ich gesehen habe, mich hat interessiert, ob Shaggy dasselbe geschrieben hat, diesen Song. Und dann habe ich mal in die Credits reingeschaut und an Wasn't Me haben 13 Leute mitgeschrieben.
Wahnsinn. Also blöd für jeden Einzelnen, einerseits, andererseits, da ist schon Geld rumgekommen bei dem Song.
Genau, und dann einfach Komet, Apache und...
Komet habe ich auch hier schon mal notiert.
Es ist die Aftershow-Playlist. Ihr findet sie nicht bei iTunes, sondern bei Spotify.
Aber bei
Spotify.
Apple Music ist der Nachfolger von iTunes.
Apple Music.
Und da wird sie hoffentlich, das macht der Nico, unser lieber Nico, unser Mitarbeiter, immer auch gespiegelt. Das heißt, dass, von deiner Seite wäre es das musikalisch gewesen?
Das wäre es gewesen, ja.
Dann mache ich da direkt weiter. Ich finde es wichtig, dass man, wenn man durch ein Land cruist, auch einfach mal Spotify ausmacht und einfach Musik anmacht, was so im Radio läuft. Macht wahnsinnig viel Spaß. Und da habe ich zum Beispiel, wie soll ich jetzt anfangen? Also eigentlich, da wo ich in Amerika unterwegs war, da hat mich dann doch oft so Bluegrass und auch Country-Musik.
Was ist Bluegrass? Habe ich noch nie gehört.
Bluegrass ist eigentlich so ein bisschen, was du auch schon auf die Liste gehauen hast, The Blah Blah South, wie heißen sie? The Great South? Nee, warte, Leute.
Ich sag's euch gleich. Ich weiß schon, was du meinst. Die auch, dieses tolle Video, wo sie immer an verschiedenen Orten
performen. Ja, ganz genau, performen. Genau. Da würden jetzt vielleicht manche, The Dead South natürlich,
ja, das
auch, mit Steinen werfen, aber ich finde, es ist schon ein bisschen die Richtung. Oft auch gar nicht, gar kein Schlagzeug
mit dabei. Mit Banjo auch mit dabei und so?
Ja, ganz genau. Banjo, Geige, Akustikgitarre.
Ja.
Und ich zum Beispiel, ich war in einer Brauerei mit einem Onkel, mit einem Verwandten. Und dann wollte man eigentlich nur Nachschub holen, ja, für unsere Party. Und dann hat er spontan, beziehungsweise wir wussten es nicht, eben so eine Rentner-Bluegrass-Band gespielt. Das war so geil. Die hatten nur zwei Mikrofone aufgestellt und haben sie, jeder, der dann irgendwie zum Beispiel, wenn der Geigenspieler ein Solo gespielt hat, ist dann das Mikrofon. Und wenn er der nächste ein Solo gespielt hat, ist der dann das Mikrofon. Und wenn sie gesungen haben, dann haben auch alle nochmal vierstimmig mega geil gesungen.
Oder?
Ja, das hat so Spaß gemacht. Und das war auch meine Beobachtung. Es gibt sehr viel Live-Musik in Amerika und die Leute, die...
Die schlechtesten Musiker sind besser als wir.
Auf jeden Fall. Also die sich auf eine Bühne in Amerika trauen, und da kannst du auf irgendein Bierfest gehen, auf irgendein, da war immer so eine Barbecue-Feier, du siehst, finde ich, relativ viel Live-Musik und es ist immer geil. Also du musst eigentlich Angst haben, also wenn du nicht frustriert werden willst, dass kein Star-Schlagzeuger einfach mal da sitzt, der irgendwie dich in Grund und Boden spielt. Genau, also deswegen würde ich gerne auf jeden Fall von Chuck Reagan, den habe ich da entdeckt, Nomad My Fate draufhauen. Das ist so ein bisschen die Country-Richtung, und dann die Bluegrass-Richtung wäre dann Michael Jerome Brown, The Voodoo Music. Am besten bei der Playlist vorbeischauen und mal reinhören. Ich finde, einfach die Augen schließen und mich dabei vorstellen, wie ich diese Musik laut in meinem fetten SUV habe und mit Tempomat über amerikanische Autobahnen fahre. Aber musikalisch, dann habe ich, ob ich sie auch erzählt habe, dann läufst du durch die U-Bahn, auch die U-Bahnen, da gibt es so viele Straßenmusiker, und auch da ist einer besser als der andere. Es ist dann irgend so eine schwarze, ältere Frau, die so geil Janet Jackson gesungen hat. Es war unfassbar.
In jedem scheiß Aufzug in Amerika läuft bessere Musik als bei uns im Radio.
Ja, es ist wirklich, das macht schon echt Spaß. Mhm. Und dann auf diese Familienparty, da waren dann auch irgendwie Kinder, und eins hatte so ein Plastik-Scheißdrecksspiel, und da war der Würfel, ich weiß leider nicht mehr, wie das hieß, der Würfel, der war in so einer Glaskuppe, eigentlich ganz geile Idee, und dann hast du halt nicht mit dem Würfelbecher gewürfelt, sondern in dieser Glaskuppe, hast du das Ding hingestellt und hast dann gelesen, was der Würfel gezeigt hat. Und immer wenn du gewürfelt hast, gab es einen Sound, und selbst dieser Plastik-Scheiß-Sound hat ultra geil gegroovt, so irgendwie so ein vollen abgefahrener Groove, der hat mit dem Handy auch aufgenommen, da steckt schon mehr Musik drin. Da lassen Sie sich nicht lumpen.
Schön. Dann beenden wir das. Wir läuten direkt. Wir beenden ja natürlich ganz kurz einen Schlussstrich, machen wir unter unsere Playlist. Reden aber nochmal ganz kurz zum Abspann weiter, aber nach diesem Jingle, wenn wir nämlich die Glocke erklingen lassen zur letzten Runde.
Letzte Runde.
Wurdest du gefragt, Süd, wurdest du gefragt von deinen Verwandten in Amerika, welche Band du spielst? Musstest du Hämatom mal vorspielen? Durftest du Hämatom mal vorspielen?
Ja, nee, auf dem Schirm.
Ja?
Und ja, das heißt, ich fand es ganz interessant, der Luke hat zum Beispiel gesagt, er hat uns lange bei YouTube verfolgt, aber auch lange die Sachen von uns eben dann zugespielt bekommen über den Algorithmus und hat mich gefragt, ob wir länger nichts gemacht hätten, weil er kriegt die Videos gar nicht mehr mit, wenn er nicht proaktiv nachschaut, also was er dann gemacht hat. Mhm. Er hat es leider jetzt länger nicht gemacht, fand ich ganz interessant, dass anscheinend der Algorithmus für Amerika da ein bisschen... Was auch nicht, ruckelt.
Nachgelassen hat.
Ja, nachgelassen hat. Ist schade, ist sehr schade.
Ich möchte zum
Schluss. Der verfolgt es voll mit und ach genau, das, ey, ich gibt so viel zu erzählen. Letztendlich dann auch irgendwie, wenn du auf so einer Party bist, auch andere Menschen triffst. Eine Erkenntnis war so, ich glaube, es gibt weltweit einfach 10 Charaktere, ja.
Ja.
Und die sind einfach komplett auf alle Länder, auf ja. alle Mentalitäten übertragbar.
Ja.
Und irgendwie das eine,
das ist eine sehr gute Beobachtung.
Auch irgendwie an meinen Cousin so erinnert, einen meiner Cousins, ich weiß nicht, ob hier jemand zuhört, ich habe ganz viele, auf jeden Fall ist es der Cousin, der auf jeden Fall erfolgreich ist und der auch viel erzählt, was er so macht und eigentlich nie Fragen stellt und dann schon eher so der geile Hengst ist so. Und passt auch, macht mir Spaß.
Sein Zwillingsbruder lebt in New Hampshire.
Was bitte was?
Sein Zwillingsbruder lebt in New Hampshire.
So. Genau. Also das ist wirklich
sein Charakter,
eins zu eins übertragbar.
Ja.
Und dann gab es halt einen, nennen wir mal Luke, das war halt eigentlich so ein bisschen so ein Bunne. Also den Bunne, den kennen wir beide ja auch sehr gut. Und dann stellst du halt irgendwie fest, und ich meine, man beschissen in Englisch, aber mit dem würde ich sofort in Urlaub gehen. Irgendwann saß mal eben abends am Lagerfeuer und uns über Musik unterhalten. Und es hat so Spaß gemacht und hat sich so vertraut angefühlt. Das ist voll geil.
Ja.
Und das sind einfach die 10 Charaktere, diese 10 Menschen, die du in jedem Land hast, auf jedem Planeten wahrscheinlich.
Ja, ja, das ist sehr schön. Ich wollte, apropos 10 Menschen und 10 Charaktere in jedem Land, ich wollte nur ganz kurz sagen, und zwar genau an dieser Stelle, absichtlich an dieser Stelle, weil ich diesen Menschen nicht mehr Aufmerksamkeit gönnen möchte, aber was für mich... Das Ankommen in Deutschland war, ich kann mir ganz kurz sagen, wie ich in Deutschland angekommen bin, aus diesem Land, das wirklich so bemüht, freundlich war. Die letzten 2 Tage waren ein bisschen kälter, da waren es halt 33, 34 Grad.
Oh.
Ja, war schwer auszuhalten. Wir sind in die Fliege gestiegen und sind dann durch die Wolkendecke Leipzigs, haben wir uns durchgekämpft, wirklich mit einem Pisswetter gelandet. Es war so scheiße kalt, es war alles so trübe. Und dann habe ich aber das trotzdem alles ausgehalten, weil es war ein schöner Urlaub und ich habe mich wieder gefreut, zu Hause zu sein und wirklich wieder jetzt Gas zu geben und Musik zu machen und weiter an unserem Projekt zu arbeiten. Und dann fährst du auf die Autobahn und ich merke schon von 500 Meter Entfernung, Alter, was ist denn auf dieser Brücke los? Hä? Was machen denn die ganzen Menschen? Ist das ein Marathon oder was? Oder warum stehen die da alle? Es ist doch schon 8:30, 9, also langsam setzt die Dämmerung ein. Und je näher ich dorthin kam, desto auffälliger wurde es, was die Leute alle in der Hand haben. Die hatten alle Deutschlandflaggen in der Hand. Es standen so ungefähr 30 Autos auf dieser Brücke. Um diese 30 Autos waren ungefähr 50 bis 60 Menschen, alle mit so Deutschland-T-Shirts und Deutschland-Flaggen.
Bist du aus Versehen nach Sylt gefahren? Oder?
Die sie gehisst haben, an den Autos waren Deutschland-Flaggen. Über das Brückengelände hing eine dreispurige Deutschland-Flagge, auf der stand alles für unsere Heimat.
Mitten auf der Autobahn?
Mitten auf der Autobahn. Ich weiß gar nicht, ob das erlaubt ist. Ich konnte leider nicht so schnell, also ich habe es geschafft, meinen Mittelfinger rauszustrecken, aber leider ist ich auf der anderen Seite war, das heißt, ich muss den nach hinten zeigen. Weil ich mir gedacht habe, was habt ihr gesehen? Warum wieder der Osten? Entschuldigung, nicht pauschalisieren. Warum begegnet mir das im Osten, wenn ich in Leipzig aussteige? Ich werde eine Geschichte in den nächsten Wochen erzählen von einem Thüringer Paar, das ich kennengelernt habe im Urlaub, die alle Narrative erfüllt haben, die ich einfach mit mir schleppe. Warum ist die Menschheit so dumm? Du kommst aus so einem wunderschönen Land, hast so viel Geschichte gesehen, hast so viel... Du warst in Amerika unterwegs. die Welt ist so schön, das ist, alles ist gut. Und du kommst da rein und es stehen 50 Idioten, bei denen es um keinen Schaden wäre, wenn diese Scheißbrücke plötzlich einstürzen würde, stehen da und haben auf ihrer Drecksfahne, da muss sich jemand die Mühe geben, eine 7-Kilometer-Fahne zu kaufen und da drauf zu kriegen, alles für unsere Heimat. Was soll das?
Was soll das?
Wie armselig.
Es ist wirklich seid armselig. Ihr, das sind auch keine
wie klein sind Menschen, eure Hirne?
Die machen sich auch selbst im Leben schwer, die sind nicht glücklich.
Genau. Wie klein sind eure Hirne? Wie klein euer Kosmos? Ey, so. Oh, das. Na, wir wissen nicht alles gleich. Back in good old Germany. Mit diesen Worten möchte ich mich verabschieden und das sagen: es war ein schöner Podcast für mich.
Für mich auch.
Für dich auch, glaube ich. Wir haben fast 2 Stunden gesprochen. Unfassbar. Ich wollte sagen: Osteuropa, lieb. Es wird weitergehen. Es wird weitergehen mit den Geschichten.
Auf jeden Fall. Und es ist auch das ist Schöne und auch heute wieder so viel erlebt. Toll, das ist eigentlich ein Spruch von dir. Das Leben ist schön, das Leben macht Spaß. Danke fürs Zuhören, fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.